Hey, hey, schön, dass du da bist. Schön, dass du die Zeit für dich nimmst. Ich bin Frau Sonne und habe das große Glück, mit jungen Menschen arbeiten zu können. Jeder Einzelne ist großartig und einzigartig. Ich darf meine Schülerinnen und Schüler ein Stück weit durch ihr Leben begleiten, darf ihnen ein Vorbild sein und ihnen zugleich ein bisschen Reibungsfläche bieten und zum Nachdenken anregen. All diese tollen Erfahrungen motivieren mich täglich zu bestärken und genau hinzusehen. Es gibt immer wieder Momente, in denen einer dieser fantastischen jungen Menschen nicht an sich glaubt, Angst vor der Schule hat oder schlicht nicht sieht, was in ihm oder ihr steckt. Wisst ihr, damit ist jetzt Schluss. Die meisten meiner großartigen, inspirierenden Interviewgäste kennen eure Sorgen, haben ähnliche Ängste selbst erfahren müssen. Nein, vielmehr dürfen. Spannende Geschichten, prägende Zitate und ehrliche Gespräche erwarten dich in diesem Podcast. Dreh dich zur Sonne und lass den Schatten hinter dir. Du schaffst das schon. Mein heutiger Gast ist Antonia Michaelis, eine großartige Autorin, vor allem auch Kinder- und Jugendbuchautorin. Antonia Michaelis lebt seit vielen Jahren mit ihrer Familie an der Ostseeküste. Allerdings arbeitete sie und lebte Antonia auch schon in Südindien, in Nepal und Peru. Neben diesen eher längeren Aufenthalten in Indien unternahm Antonia Michaelis auch zahlreiche Reisen, zum Beispiel nach Italien, nach Griechenland, Syrien, England und in die Türkei. Hier sammelte sie Wissen und Erfahrungen, die sie in ihren Büchern verarbeitet, beziehungsweise die ihre Bücher auf vielseitige Weise auch prägen. Antonia verbrachte die ersten Lebensjahre in einem kleinen Dorf an der Ostsee. Danach zog sie mit ihren Eltern nach Augsburg, wo sie bereits im Kindesalter ihre ersten Geschichten schrieb. Nach dem Abitur unterrichtete sie ein Jahr lang Englisch und Kunsterziehung. Also auch ich bin Kunstlehrerin, bin gespannt, was du davon erzählen kannst. Und Schauspiel an einer Schule bei Madras in Südindien. Anschließend studierte sie in Greifswald Medizin. Antonias Romane für Jugendliche und Erwachsene sind hochpoetisch, soziale Dramen, die den Leser an die Grenzen der Wahrnehmung und der Gesellschaft führen. Diesen Satz habe ich gefunden und musste mir ihn sehr, sehr oft durchlesen. An die Grenzen der Gesellschaft und an die Grenzen der Wahrnehmung. Auch da bin ich gleich ganz gespannt, woher du deine Inspiration nimmst. Die Autorin war für ihren Jugendroman der Märchenerzähler, der wirklich zahlreiche Ehrungen erhalten hat, auch unter anderem für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Und jetzt darf ich zum absoluten Herzensthema kommen. In Madagaskar, wo Antonia mit ihrer Familie für 2 Jahre lebte, hat sie 2019 ein Schulprojekt für, ich muss es so direkt nennen, für die ärmsten Kinder auf die Beine gestellt. Sie engagiert sich für Kinder in Madagaskar und half da auch beim Neuaufbau einer Dorfschule. Da würde ich gerne im zweiten Teil des Interviews vor allen Dingen drauf eingehen, denn das finde ich großartig und da kann jede Unterstützung gebraucht werden. Liebe Antonia, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du heute in diesem Podcast für Jugendliche mein Gast bist. Ich würde ganz zum einen über deinen Beruf als Autorin sprechen, woher du diese Inspiration nimmst, wie man loslegt. Ich kenne dieses Phänomen, dass man vor dem leeren Blatt sitzt und gar nicht weiß, wie man anfangen soll. Welche Werte du Jugendlichen auch mitgeben möchtest, denn du hast ja viele Jugendromane auch geschrieben. Und im zweiten Teil des Podcasts würde ich super gerne auch auf Auslandaufenthalte eingehen, denn es ist so, so wichtig, immer auch über den Tellerrand hinaus zu blicken. Ich selbst war noch nie in Indien und auch noch nicht in Madagaskar. Und ich freue mich, von dir den Geschichten lauschen zu dürfen. Denn wenn nicht du, wer sonst kann die Geschichten so gut erzählen? Liebe Antonia, schön, dass du heute mein Gast bist.
Ja, hallo.
Meine allererste Frage. Ich hatte in der Anmoderation ja schon geschrieben, dass du schon in Jugendjahren Geschichten geschrieben hast. Ist das deine Profession, deine Passion, die du da gefunden hast?
Ja, ich nehme mal an, ich kann nichts anderes. Beim Fußball sind ständig Eigentore. Wenn ich singe, laufen alle weg und stricken kann ich auch nicht so gut. Und ja, irgendwas muss man ja tun, ne?
Das heißt, das fällt dir leicht. Das ist das, was dich schon immer irgendwie auch begeistert.
Ja, ich habe immer schon geschrieben und dann ja mal versehentlich 7 Jahre lang Medizin studiert, aber Schreiben ist schon mehr so das, ja.
Okay, wie witzig. Die Bewertung versehentlich. Denn ich habe ja ganz oft auch Gespräche mit Jugendlichen, die nicht richtig wissen, was will ich denn mal werden? Und dann ist so ein Medizinstudium oder irgendwas für die Eltern Greifbares wird dann bevorzugt oder da werden sie so hingeschubst, probier doch mal das, das ist doch was, da hast du doch eine Zukunft. Und dann, wenn ich mich aber mit jetzt meinen Podcast-Gästen unterhalte, die sagen, nee, das war es dann oft gar nicht. Also meine eigentliche Leidenschaft, ich hatte schon mit einer gesprochen, die jongliert oder ein Zauberer, der dabei war, die alle über Umwegen irgendwann wieder zu ihrem eigentlichen Hobby zurückgekommen sind und das zu ihrem Beruf gemacht haben. War das bei dir ähnlich?
Ja, wobei zurückgekommen vielleicht nicht so ganz richtig ist, weil ich da auch nie weg war. Aber ich denke, die wenigsten Leute arbeiten heutzutage wirklich in dem Beruf, den sie gelernt haben. Wenn man sich so umschaut, ist das Einzige, was man Jugendlichen, glaube ich, sagen kann, es ist ganz egal, was du studierst, was für eine Ausbildung du machst. Der richtige Beruf wird dich dann, wenn du Glück hast, irgendwann finden.
Also wird dich finden. Das heißt,
Ja.
Augen auf und auch hinfühlen, gucken, was sind denn meine
Zufälle,
Stärken?
Zufälle passieren und die muss man dann mitnehmen, wenn man ganz gute sind, ja.
Sehr schön. Das ist doch schon ein guter Tipp am Anfang. Jetzt würde ich gerne noch auf den Beruf Autorin eingehen, denn naja, mir fällt das Schreiben zum Beispiel gar nicht so leicht. Und ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, so ein Buch anzufangen, die ersten Seiten zu schreiben. Wie gehst du denn da vor? Sind die ersten Seiten, schreibst du die am Ende nochmal neu? Das habe ich auch schon öfters gehört. Oder fällt dir das so leicht, dass das einfach aus so einem Flow rauskommt? Wie kommt man in das Schreiben rein?
Ja, es ist schwer, da eine Anleitung abzugeben. Das macht sicher jeder anders. Eins ist ja beim Beruf Autorin, Autor leider völlig fehl am Platz, nämlich Kreativität. Das mögen Verlage gar nicht. Es
Was? Okay.
gibt tatsächlich eine komplett hölzerne Vorgehensweise, muss ich jetzt entromantisierenderweise sagen. Man liefert einen Plot ab beim Verlag, da steht drin, was passieren soll, wann was
Ja.
passieren soll und wie es ausgeht. Und dann überlegt sich der Verlag, wollen wir das haben, wollen wir das nicht haben. Dann wird gemeinsam am Plot gearbeitet und dann gibt es ein Exposé, wo genau drin steht, in welchem Kapitel was passiert und dann fängt man an. Natürlich klingt das jetzt furchtbar langweilig. Ist es manchmal auch und manchmal fängt man auch einfach so an, ohne ein Exposé, ohne einen Plot und ohne einen Verlag. Das sind natürlich die besten Bücher, die man einfach anfängt. Die werden aber oft dann gar nicht gedruckt, weil dann heißt es, nö, das können wir nicht verkaufen, das will keiner lesen. Das ist zu irgendwas, zu grün, zu blau, zu problembehaftet, zu wenig Mainstream und so weiter und so fort. Und man kann sich natürlich sagen, ach, das ist mir doch egal. Heutzutage kann ja jeder alles schreiben, tut auch, glaube ich, jeder, und es im Internet veröffentlichen. Also, was brauche ich denn überhaupt noch einen Verlag? In meinem Fall ist es so, dass ich leider, oder Gott sei Dank, auch schreibe, um Geld zu verdienen. Also viele Dinge, ich schreibe ja sehr, sehr viel und vieles schreibe ich wirklich nur, um Geld zu verdienen, weil ich das Geld für Madagaskar brauche. Und bevor wir nach Madagaskar gegangen sind, habe ich auch schon einen Großteil meines Geldes nicht für uns ausgegeben, sondern für Sozialprojekte. Ich mache auch in Deutschland oder habe lang was gemacht, auch mit Kindern vom sozialen Rand in Anführungszeichen. Leben tun wir. Glücklicherweise können wir eher leben vom Geld meines Mannes. Aber jedenfalls ging da vorher schon viel Geld weg und seit Madagaskar ist es so, dass das Geld, was ich verdiene, aber gar nicht mehr gereicht hat, um diese Projekte durchzuführen. Und wenn ich ein Kind in der Leitung habe, sozusagen, was mir wegstirbt, im Moment haben wir gerade wieder so einen Fall, dann kann ich nicht sagen, nö, finanzieren wir nicht. Dann schaue ich, wo ich einen Auftrag kriege und dann kommst du zu den unkreativen Vorgehensweisen, mit denen man Geld verdient.
Okay. Hast du unglaublich viel schon vorweggegriffen, wo ich nachher gerne drauf eingegangen wäre, denn das hatte ich schon gelesen, dass du das meiste Geld oder dann eigentlich dein komplettes Einkommen in manchen Phasen für Madagaskar auch nutzt. Und das hat in mir wirklich wahnsinnig viel gemacht, denn da sprechen wir jetzt schon von Werten. Das heißt, du schaffst es, dich zu disziplinieren, dich hinzusetzen. Und du sagst jetzt manchmal, dann ist das so eine Pflicht oder so ein Runterschreiben muss dann sein, um Geld zu verdienen, aber gar nicht für dich. Ne? Also die meisten sind ja angetrieben, um mehr Geld für sich zu bekommen. Ab wann hat es da bei dir so Klick gemacht, dass du gemerkt hast, mir geht es gut. Mir geht es so gut, wie es jetzt gerade ist. Ich brauche das gar nicht für mich, sondern es gibt mir sogar so viel mehr, das für andere zu geben.
Nee, das ist gar nicht so. Ich bin total egoistisch. Ich mache das nur für mich, weil mir das unglaublich Spaß macht, mit den Kindern in Madagaskar oder auch in Deutschland zu arbeiten. Und ich meine, ich kaufe mir keinen Pelzmantel, ich kaufe mir ein Kind. Nein, das besitze ich hinterher nicht, aber das überlebt oder hat eine Bildungschance oder. Also das ist gar nicht so altruistisch, das klingt so heilig. So ist es nicht. Ich mache einfach unglaublich gern was mit denen. Und du hast vorhin schon gesagt, ich war auch in Indien. Das ist graue Vorgeschichte, Kunstlehrerin und ich war jetzt gerade auch wieder in Mada bei unserer Schule und habe da Kunstprojekte gemacht, moderne Kunstprojekte mit den Kindern und es macht mir einfach totalen Spaß, mit Farbe rumzuklecksen und wenn die Kinder da auch Spaß dran haben, ist das super und insofern, also ich glaube, ich bin ein sehr egoistischer Mensch, weil ich mache genau das, was mir Spaß macht. Dafür muss ich natürlich Geld verdienen, okay, aber ja, es ist auch falsch zu sagen, dass ich wirklich dann mich zähneknirschend hinsetze. Also ich setze mich schon zähneknirschend bei manchen Geschichten hin, aber sobald ich dann dabei bin, eine Geschichte zu schreiben, schreibe ich sie dann schon auch so, dass es nicht ganz schrecklich ist für mich selbst. Ich habe auch Spaß dran. Und es gibt ja diese berühmten Erstlesebücher, die dann Oma kauft, die, glaube ich, kein Mensch je gelesen hat. Aber
Doch, die Lese-Löwen-Geschichten lese ich
ernsthaft.
gerade mit meiner Erstklässlerin, ja,
Mein
meiner
Gott,
Tochter.
arme Kind, ich sehe doch total Wichtiges vor. Ja, also sowas mache ich auch und da müssen dann ja wirklich 7 Wörter pro Zeile, 7 Buchstaben pro Wort. Also du bist komplett gebunden, du hast überhaupt keine Freiheiten und dann ist die Herausforderung und das macht dann wieder Spaß, trotzdem noch eine Pointe einzubauen und die dann auch noch am Lektor vorbeizuschmuggeln, weil der kürzt dir natürlich sonst wieder raus. Also müssen die ja auch natürlich, die haben ja ihre Aufgaben, aber es ist dann auch witzig irgendwie trotz der ganzen Rahmenbedingungen noch irgendwie was Witziges rein zu schmuggeln quasi. Und dann haben wir natürlich die Jugendbücher, die Erwachsenenbücher und auch die Kinderbücher für ältere Kinder, wo ich schon das schreibe, was ich gerne möchte. Also ich habe es vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert vorhin, aber ich versuche mich dann in meinen Rahmenbedingungen irgendwie doch ein bisschen auszutoben. Und das macht natürlich großen Spaß. Und zum Beispiel, weil ich ja immer wieder so ein bisschen auf Madagaskar jetzt komme, was mich umtreibt. Also wir haben auch angefangen, meine Texte dann ins Madagassische zu übersetzen, denn die haben ja keine Kinderbücher. Da bin ich dann gefordert, auch das Cover zu machen oder die Illus, die liegen hier gerade fürs nächste Buch, weil wir natürlich die Rechte an den Illustrationen für meine Bücher nicht haben. Das sind ja Illustratoren, die der Verlag bucht und bezahlt, mit denen ich leider wenig zu tun habe. Und dann geht es also bei uns, wenn wir ein Buch übersetzen, nochmal von vorne los und plötzlich muss ich dann doch kreativ sein und mir dann ein Titelbild überlegen und dann sitze ich auch mal da und zeichne. Ja.
Schön. Okay. Ja, warum ich da immer wieder so reinpoche, ich habe gerade jetzt mit ein paar Jugendlichen fürs Abitur auch wieder gelernt. Und ja, dieser erste Schritt, dieses sich da motivieren, das ist ja oft die Schwierigkeit, da wirklich mal anzufangen, dran zu bleiben, bis man in so einem Flow ist. Auch beim Malen geht es mir so, wenn ich anfange zu malen. Ich meine, auch ich hatte ja
Ja.
Kunsterziehung studiert und male, wenn ich nicht gerade jetzt mit den Kindern beschäftigt bin. Und da sitzt man vor der weißen Leinwand und man muss erstmal, also man braucht irgendwie so ein gutes Momentum, um anzufangen und dann funktioniert es. Und davor haben ja auch viele Jugendliche Angst, das merke ich immer wieder. Also ich schaffe das nicht, oh, das wird doch eh nichts. Oder das ist so ein Riesenberg, der plötzlich vor einem steht, der zu bewältigen, Das,
Ja.
da ist die Angst. Und da habe ich aber auch in einem Interview von dir gelesen, du hast auch, glaube ich, mehrere Kinder. Dann stehst du eben auch schon mal um 4 Stück. Ja, dann stehst du schon um 5 Uhr auf, bevor die Kinder wach sind, um schon was zu schreiben. Ist ja auch ein Stück weit sich strukturieren, disziplinieren. Ne? Vielleicht kannst du da noch mal einen Tipp mitgeben.
Ja, genau. Aber ich entromantisiere jetzt komplett den Beruf des Autors. Alle werden uns hassen.
Nein, ich finde es gut.
Man muss sich tatsächlich disziplinieren. Und jemand, der Angst vor dem weißen Blatt hat und eine Geschichte schreiben möchte, würde ich sagen, der soll es einfach lassen.
Okay.
Weil er ist nicht Autor. Und man kann, also im Deutschunterricht werden die armen Kinder ja ständig gezwungen, Texte zu lesen. Manchmal auch von mir, die tun mir dann ganz leid. Und auch gezwungen zu schreiben. Und ich finde, man kann weder jemanden zwingen zu schreiben noch zu malen. Es gibt ja diese wunderbaren Dinge, wo man sich an der Uni einschreiben kann, gerade im englischsprachigen Raum. Creative Writing. Sei kreativ und zwar jetzt. Und hier sind die Regeln. Also wie soll das denn funktionieren? Entweder schreibt man oder man schreibt nicht. Und wenn das weiße Blatt einem Angst einjagt, dann würde ich sagen, Leute, macht doch einfach was anderes. Das
Okay.
muss wirklich nicht sein. Wenn ihr richtig Lust habt auf was, zu malen, zu schreiben, dann kommt das, dann werdet ihr das tun. Und wenn ihr denkt, ihr müsst das nicht.
Und für die Dinge, die man muss, also die sie für die Schule lesen müssen, schreiben müssen,
Also
dann einfach mal anfangen.
beim Lesen würde ich sagen, nee, gleich wieder aufhören. Da gibt es doch wunderbare Zusammenfassungen im Internet. Also ich habe den Literaturkanon fürs Abitur nie gelesen. Ich habe ganz andere Dinge gelesen, die ich lesen wollte. Und damals gab es Kindlers Literaturlexikon. Heute gibt es das Internet. Perfekte Zusammenfassung, liest die erste Seite, liest die letzte Seite und eine aus der Mitte. Und den Rest kannst du dir im Internet anlesen. Da hat das jemand schon mal durchgekaut und zusammengefasst. Und dann macht doch bitte in eurer Freizeit, was ihr wollt. Ständig, wenn ich reinkomme bei einer Lesung, dann sagt der Lehrer, und hier ist die Frau Michaelis und die erzählt euch jetzt, warum es besser ist zu lesen, als Computer zu spielen. Da kann ich gleich weggehen. Also das ist Unsinn. Niemand muss lesen. Lesen ist genau wie Schreiben ein Luxus, den wir uns gönnen. Heutzutage lesen übrigens mehr Leute als je zuvor. Es wird ja immer gejammert, die Leute lesen nicht mehr. Das stimmt nicht. Die Leute, die heute nicht lesen, sondern am Handy sitzen, die haben früher auf dem Feld gearbeitet, da haben die auch nicht gelesen. Heute haben sie den Luxus, dass sie nicht auf dem Feld arbeiten müssen. Ob das ein Luxus ist oder ein Nachteil, darüber kann man streiten. Aber mehr Leute als je zuvor haben Zugang zu Bildung, haben Zugang zu Büchern. Und es ist ganz wunderbar. Und es ist einfach etwas, was man darf und nicht, was man muss. Denn in dem Moment, wo das ein Muss wird, hat man die Leser oder die Nichtleser schon verloren. Und das gilt für Kinder und Jugendliche genauso wie für Erwachsene. Es gibt ja diese Eltern, die immer sagen, ach, mein Kind liest nicht. Und dann fragt man ja, lesen Sie denn? Ja, nein, ich habe keine Zeit. Also das ist natürlich dann auch so eine Sache, Erwachsene jammern über die Kinder, die nicht lesen, lesen selbst nicht. Aber es muss ja auch niemand. Von mir aus können die Leute alle vor Netflix sitzen. Das ist mir ganz egal. Ich gehe mit meinem Buch in den Wald und freue mich. Und wenn sich jemand mit mir freut, dann ist er herzlich willkommen.
Ja, schön. Danke für deine Offenheit und dass du da nicht verurteilst, sondern ja, das genauso akzeptierst. Denn ja, dieser erhobene Zeigefinger, das geht jetzt gerade auch, wie kann ich zum Beispiel meine Erstklässlerin zum Lesen motivieren? Und wie du eben schon gesagt hast, das sind ja oft so gekünstelte Texte. Das macht keinen Spaß. Da fehlt der Zusammenhang,
Ja, ja.
da fehlt der Spieltrieb. Und den jetzt wieder zu wecken, zum Beispiel, wenn wir irgendwo sind, sind am Wochenende mit dem Zug gefahren und dann auch wirklich lesen zu lassen, wann müssen wir denn aussteigen oder was ist der nächste Halt? Also etwas, was mit Sinn behaftet ist, dann kommt doch diese intrinsische Motivation. Und als Jugendliche hatte ich auch nie Lust zu lesen, ganz ehrlich. Ich habe mir das auch von meiner Mama anhören müssen. Lies doch mal, das ist so wichtig. Und jetzt ist es für mich, wie du eben auch schon sagtest, der pure Luxus. Also spazieren gehen und lesen. Die Dinge, die ich als Kind nie wollte, das ist jetzt für mich als Mama wirklich Zeit für mich. Richtig toll zum Runterkommen. Und wenn es abends nur 3 Seiten sind, bevor ich wieder einschlafe.
Ja,
Richtig
das geht mir
schön.
auch so. Ich denke, dass das Einzige, was Kinder wirklich zum Lesen bringt, in Anführungszeichen, ist, dass man ihnen vorliest, was ihr ja offenbar auch macht. Dass man nicht sagt, du kannst jetzt lesen, jetzt wird nicht mehr vorgelesen, weil Vorlesen ist einfach ist eine Aktivität, die man zusammen macht, wozu man sich natürlich Zeit nehmen muss. Und es ist aber was Eigenes. Es ersetzt nicht das eigene Lesen und es ist nicht zu Ende in dem Moment, wo man lesen kann. Auch als Erwachsener liest man sich ja eigentlich vor. Also bevor es so viele Medien gab, die man sonst konsumieren konnte, war das ja auch normal. Und von mir aus, wie gesagt, muss keiner tun, aber es ist einfach total schön. Und dann merkt man auch, dass die Kinder sich dafür interessieren, dass zwischen zwei Buchdeckeln eben auch mehr steckt, über das man sprechen kann. Man überlegt zusammen, wie löst sich das Rätsel auf, wer war der Mörder, was weiß ich. Oder du liest abwechselnd vor, was ich auch viel mit den größeren Kindern dann mache. Ich mache ja auch mit den Förderschülern was. Und Leute, die eigentlich schwer lesen, wenn die dann abwechselnd mit einem lesen, dann haben sie plötzlich auch das Gefühl, ich will jetzt, lass mich mal, ich bin jetzt dran, ich darf jetzt lesen. Und dann ist es kein Muss mehr. Und ja, dann merkt man, dass es da Welten zu entdecken gibt. Aber da muss eben wirklich, jetzt sage ich, muss der Erwachsene mitgehen. Und wenn man gemeinsam Spaß dran hat, dann ist es prima. Man merkt es auch so bei Lesungen, Grundschule oder auch gerade dann Haupt- und Realschule, wenn der Lehrer schon reinkommt und anfängt, irgendwelche Arbeiten zu korrigieren, weil der Autor beschäftigt ja die Kinder, dann ist es klar, dass die Klasse auch nicht mitgeht. Wenn aber der Lehrer auch begeistert ist und über den Text lacht und meine Frage stellt oder so, dann merkt man auch, dass die Klasse mitgeht.
Stimmt. Erzählst du gerade doch, dass die Fantasie dann aufblüht. Also du erzählst dann schon, dass zwischen den Buchdeckeln etwas drinsteckt, dass man sich da auch in andere Welten flüchten kann. Und das ist ja eigentlich das Optimum, dass man das Buch gar nicht mehr zur Seite legen möchte, dass man, wenn man das Buch zur Seite gelegt hat, vielleicht immer noch drüber nachdenkt. Also diese, die Personen im Buch einem irgendwie dann doch im Alltag begegnen in Anführungszeichen und die Fantasie so mit einem durchgeht. Das ist, sind für mich auch die schönsten Erinnerungen beim Lesen, dass ich da in so eine Fantasiewelt tauchen kann. Und damit eröffnest du ja auch ganz tolle Möglichkeiten, nämlich den Kindern eine andere Welt auch zu bieten. Welche Themen oder was in welche Welten möchtest du die Lesenden schicken mit deinen Büchern?
Danke, dass du nicht entführen sagst. Es kommt mich so oft in irgendwelchen Rezensionen. Ja, also das ist so eine Sache, andere Welten. Es kann auch die eigene sein, die aber anders beleuchtet wird. Die eigene Kultur kann durchaus da, die eigene Umgebung. Schüler lesen gern was über Schule, das kann das schon auch sein. Aber es gibt einen großen Eskapismus im Moment. Die Leute wollen etwas lesen, wo sie möglichst weg sind aus dem Alltag. Das wäre dann super zum Geld verdienen. Und das ist dann was, was mir wirklich sehr, sehr schwer fällt. Ich bediene das nicht. Ich gebe mir Mühe, wenn ich Geld verdienen muss, das so ein bisschen zu bedienen. Aber es klappt auch ehrlich gesagt nie ganz. Es kommen immer doch Probleme dann rein, die in diesen Welten, in unserer Welt auch existieren. Also ein reines Buch, wo man sich wegträumen kann und man ist dann am Strand und hat den perfekten Liebhaber oder als Kinderbuch, was weiß ich, man hüpft mit Conny durch die Sonne. Das ist nichts, was ich kann. Also das kann ich nicht. Ich bewundere Leute, die ihr Problemdenken so weit abschalten können, dass sie das hier zustande bringen. Ich bin ein bisschen gemein zu meinen Lesern, muss man sagen, denn ich nehme sie mit in Welten, in denen sie Probleme aufgetischt kriegen, über die sie nachdenken müssen und die sie zusammen mit den Protagonisten oder mit mir dann vielleicht lösen oder zumindest darüber nachdenken. Und du hast gesagt, Bücher hallen auch nach in einem. Also das beste Buch ist immer das unbequeme Buch, finde ich, über das man sich ärgert. Und dann bleibt am Ende was. Also es widerspricht jetzt diesem, ich schreibe, um Geld zu verdienen. Ich versuche da so eine Linie in der Mitte irgendwo zu finden, wo ich noch Geld verdiene, aber auch schon ein bisschen einen Denkanstoß gebe, aber auch nicht mit erhobenem Zeigefinger, weil nichts ist schlimmer als das. Also die Message ist definitiv versteckt in den Büchern und die Welten, in die ich die Leser dann mitnehme, schicke, sind vielleicht oberflächlich erstmal interessant, erstmal schön und dann kommt das dicke Ende nach. Also irgendwo gibt es dann immer etwas, was bedacht und gelöst werden muss. Sind wir die bei Madagaskar zum Beispiel? Oh, toll, exotisch, Affen, Urwaldbäume. Ja, die gibt es da alle nicht mehr, aber egal. Es ist ja alles so wunderschön und Der Roman, der jetzt den Widerwortepreis gewonnen hat letztes Jahr, weil wir träumten, der beginnt genau so. Also das ist dann schon Jugendbuch ab 16. Da reist die Protagonistin auf eine Insel vor Madagaskar, die wunderschön ist. Und am Anfang ist auch alles einfach perfekt. Man entkommt, man schlägt dieses Buch auf und, ach ja, Hibiskusblüten liegen auf den Hotelbetten. Und jetzt lernt sie noch den perfekten Mann kennen. Und zack, lernt sie eine Madagassin kennen und die erzählt ihr dann, wie es wirklich ist. Und dann guckt sie so hinter diese Fassade und findet das Elend, aber auch die ganz eigene Schönheit dann dieser Welt. Ursprünglich hieß dieses Buch, was wir sehen. Und das ist, oh, jetzt klingelt hier was, jetzt weiß ich nicht, das ist, stört jetzt hoffentlich nicht so sehr, das war eine E-Mail aus Madagaskar.
Passt.
Ja, wir haben da ein todkrankes Kind, um das ich mich zwischendurch ein bisschen kümmern muss. Also von hier aus kann man schlecht, aber geht es gerade um, ja, was weitergetan
Okay.
wird. Deswegen. Ja, also das Buch hieß ursprünglich nicht, weil wir träumten, sondern was wir sehen. Und das, finde ich, ist ein gutes Motto eigentlich für alle Bücher, auch in allen Altersgruppen. Es kommt immer darauf an, was wir sehen, was wir zu sehen bereit sind, und inwieweit wir dann auch bereit sind, da Dinge mitzuändern in unserer Welt. Denn ich trage das Buch zu, ich bin wieder in meiner Welt. Vielleicht war es eine Fantasy-Welt, ist bei meinen Büchern nicht so, aber bei anderen. Was nehme ich mit in meine Welt und was mache ich jetzt anders? Mache ich jetzt irgendwas anders? Oder trinke ich jetzt meinen Kakao und mache alles so wie vorher? Und ich denke, der Autor hat gewonnen, wenn ich hinterher was anders mache und wenn es eine winzig kleine Kleinigkeit ist.
Okay, zum Beispiel. Jetzt an Madagaskar, also mit der Geschichte, drüber
Ja,
nachdenken.
zum Beispiel. Oder auch, also bei mir geht es ja viel, du hast es mit den. Mit den Grenzen erwähnt, was irgendjemand in diesen Lebenslauf geschrieben hat, was immer liest und kein Mensch versteht, was damit gemeint ist. Um das mal zu entabstrahieren, bedeutet einfach, dass ich gerne über Leute schreibe, die eben am sogenannten sozialen Rand leben, die auch am Rand der Moral leben. Es hat ja nicht jeder so einfach wie wir. Ich sehe, du hast ein schönes Studio und ich sitze hier in meinem
Nur ein
gemütlichen.
Hintergrundbild,
Ein
aber
schönes Hintergrundbild. Okay, aber du lebst nicht auf der Straße, würde ich mal denken.
ja, richtig.
Und höchstwahrscheinlich hast du studiert und du hast ein Kind und wahrscheinlich lebt ihr nicht von Hartz IV, oder? Und genau, so geht es uns auch. Und genau mit den Leuten arbeite ich aber. Und genau über diese Leute schreibe ich auch gerne. Leute, denen es nicht gut geht, die nicht auf die Butterseite gefallen sind, so wie wir. Und dann auch unterschiedliche Moralvorstellungen, also Moralvorstellungen haben, die sich von unseren unterscheiden, weil sie es auch nicht niemals anders vermittelt bekommen haben. Also bildungsferne Gruppen. Du hast den Märchenerzähler erwähnt, der ja ein Buch ist, was sehr gehasst wird, über das viel geschimpft wird, weil es da auch ums Verzeihen geht. Wir verzeihen einem Mörder in diesem Buch und das darf nicht sein. Wir verzeihen einem Vergewaltiger, das darf schon mal gar nicht sein. Wir denken ja gern eindimensional, auch wenn wir immer behaupten, es nicht zu tun, es ist immer entweder gut oder böse. Und der Graubereich dazwischen ist eigentlich viel interessanter, weil im Gegensatz zu den anderen, gut und böse, gibt es diesen Graubereich, denn rein gut und böse gibt es ja gar nicht. Und zu beleuchten, warum Leute Dinge tun, zum Beispiel, weil es ihnen nicht so gut geht, weil sie eine schreckliche Hintergrundgeschichte haben, wo wir dann leicht urteilen und sagen, das kannst du doch nicht machen, ich mache das doch alles richtig in meinem Leben. Natürlich. Ich habe es auch von meinen Eltern so mitbekommen. Es gab nie, warum spende ich für Madagaskar? Weil ich niemals selbst ein Geldproblem hatte. Ich hatte immer alles. Ich musste nie hungern. Sonst könnte ich mir das ja gar nicht leisten. Ich kann ja jetzt von jemandem, der kein Geld hat, auch nicht verlangen, dass er jetzt plötzlich spendet. Man ist so gut, wenn man sowieso schon alles hat. Um jetzt
Ja,
den.
aber diesen Blick alleine zu haben, das ist ja schon aller
Ja.
Ehren wert, denn ich würde sagen, in meinem bekannten Verwandtenkreis geht es uns allen gut. Wir haben
Prima, ihr wollt
alle Butter auf.
einen
Wir haben alle Butter auf dem Brot. Und trotz
Tag
alledem
haben.
hört man, machen wir die Medien an, dann wird doch nur geschimpft. Das ist.
Ja. Ja, das ist sowieso so eine Eigenart der Deutschen oder der Europäer, dass sie
Ja.
ständig meckern. Aber um den Bogen zu schließen
Ja,
zu
bitte.
den ganzen Grenzgängern und sozialen Randgruppen und zum Verändern, ohne eine Hilfe, hörst du mich noch? Schön. Ja, doch, weil irgendwie mein Computer beschließt gerade, ja, war neu zu, ich klicke jetzt mal nein. Ich hoffe, ich bin dann wieder. Ja, ich sehe dich wieder. Ich weiß nicht, was ich
Ich höre dich, sehe dich.
okay, Also wenn man ein Buch gelesen hat und zumacht und sich etwas ändert für einen, dann kann das sein, dass man sich mit einer neuen Welt beschäftigt, Madagaskar, es geht den Leuten schlechter als wir, oder dass man sich mit seinem Nachbarn beschäftigt, den man vielleicht immer doof fand, weil er nämlich zum Beispiel ein Nazi ist und ständig nur in schwarz-roten Klamotten rumrennt und blöde Musik hört, die man nicht hören möchte, und seine Kippen auf die Einfahrt schmeißt. Und dann mal genau hinzugucken, warum ist der denn so? Und steckt da vielleicht was anderes dahinter? Gerade wenn es junge Menschen sind, kann ich mit dem vielleicht mal reden. Und machen Leute vielleicht doofe Dinge in meiner Umgebung aus Gründen, weil ihnen niemand hilft? Und kann ich vielleicht etwas verändern? Also manchmal muss man gar nicht so weit gucken. Manchmal ist es ganz einfach rauszugehen und ganz kleine Dinge zu finden, die man ganz in der Nähe auch verändern kann. Mal jemandem zuhören, mal kein Vorurteil haben oder das zu versuchen. Es fällt ja schwer. Ich möchte den kippenschmeißenden Nazi auch nicht in meinem Wohnzimmer sitzen. Und dann sitzt er manchmal doch da. Also vielleicht genau der, aber es ist nicht immer nur die Entwicklungshilfe. Wir haben auch ganz schön viel Entwicklungshilfe hier vor der Haustür, denke ich. Und das zusammenzuknoten, das wird dann richtig spannend. Ich habe hier meine madagassischen Lehrer zum Beispiel gehabt und habe sie an der Förderschule gehabt. Und die Förderschüler haben am Anfang alle gesagt, oh, wenn die Afrikaner kommen, dann bleibe ich zu Hause. Und am Ende haben die sich angefreundet und die haben die so geliebt, diese Lehrer, die wollten die gar nicht mehr gehen lassen. Und die haben dann alle gesagt, oh, steckt ihr uns in den Koffer, wir wollen auch mit nach Madagaskar. Und dann hatte ich zwei
Wahnsinn.
Randgruppen unserer Welt quasi verbunden. Und das ist echt explosiv. Also das macht so einen Spaß, dann zu sehen, was Gutes passiert. Sicher passiert auch viel Schlechtes, aber es passiert sehr, sehr viel Gutes. Und gerade Leute, die selber eigentlich an so einer Grenze leben, in so einer, ja, Randgruppe leben, die gucken dann auch zur anderen Randgruppe ganz anders hin. Es ist total witzig, das zu sehen. Jemand, der nie einen Schwarzen gesehen hat, und ich sage ganz absichtlich schwarz, weil schwarz ist schön. Ich bin dafür, dass wir das sagen dürfen. Die nie so jemanden gesehen haben und dann erstmal furchtbar erschreckt sind, wenn so jemand rumläuft und sich dann aber total mit dem anfreunden. Also dann denke ich, wow, das ist doch mal ein Thema für ein Buch. Beziehungsweise, wenn uns Literatur dahin bringt, dass sowas passiert, dann haben wir doch eigentlich einen großen Spaß alle zusammen.
Toll. Und ich sehe es jetzt so, du in deinen Texten nimmst uns mit in andere Welten. Es gibt kein binäres System, kein Gut, Schlecht, Schwarz, Weiß, Täter, Opfer, sondern du guckst auch in die Grauzone. Also du gehst in die Rollen rein und guckst, was da, wo ich vielleicht vorher Vorurteile hatte, was steckt denn da eigentlich wirklich dahinter? Und damit ermutigst du uns als Leser auch mal hier in der Nachbarschaft, in der Schule, die Augen aufzumachen und zu gucken, wer ist denn die Person dahinter, hinter den Vorurteilen, die ich vielleicht schon habe. Und das ist doch, das ist Integration, das ist ein Zusammenleben. Also da sich auch mal von befreien. Es gibt ja nicht die, sondern es gibt immer irgendwie einen Mensch, der dahinter auch steckt.
Ja. Apropos Menschen, die dahinter stecken, zu welcher Altersgruppe spreche ich denn eigentlich gerade in deinem Podcast?
15 bis 20, eher die
Okay, dann
Jugendlichen.
sind wir richtig, ne? Ich hatte nämlich kurz überlegt, sind es jüngere Kinder, dann müssten wir komplett anders. Okay, gut, alles klar.
Nein, passt. Das passt. Das finde ich, das ist die Herausforderung und das ist mir so unglaublich wichtig. Also ich habe in meiner Klasse mit Homophobie zum Beispiel zu kämpfen gehabt, dass dann das Schüler gesagt hat, das ist doch nicht normal. Genauso mit Fremdenfeindlichkeit. Also wie? Oder
No.
allein diese, die Sprache schon, dieses Verallgemeinern. Und warum ist das so? Ja, weil keine Berührungspunkte da sind, weil
Yeah.
Geschichten, weil sich selbst Geschichten erzählt werden, wie es wahrscheinlich aussieht. Aber mal richtig den hingucken, das passiert nicht. Und selbst wenn es in der realen Welt noch nicht ist, aber durch deine Bücher da schon mal eine Tür zumindest geöffnet wurde, dann ist doch schon auch viel bewegt worden. Und Ziel sollte sein, dass es in der Welt auch diese Türen geöffnet werden, bevor wir verurteilen. Du hast, glaube ich, sogar auch mal eine Theatergruppe gehabt, hatte ich gelesen. Also du hast ja verschiedene Theatergruppen
Habe
in
immer mindestens
verschiedenen
eine
Ländern, in verschiedensten
Theatergruppe.
Schulen, unter anderem hier mit Rechtsextremen und
Naja, ganz
Asylanten.
extrem wahnsinnig.
Toll.
Ja, Ja, ich mache viel Theater, also es ist ein Teil meines Lebens, ist auch das Theater, das meistens ehrenamtlich. Im Moment habe ich den Glück, dass ich ein bisschen auch dafür bezahlt werde. Aber das Ehrenamtliche ist ja immer das, was am meisten Spaß macht. In verschiedenen Ländern gemacht und mit den allermerkwürdigsten Gruppen zusammen. Also damals hatten wir die Fördis und die Flüchtis, haben wir gesagt. Jetzt werde ich wahrscheinlich gleich wieder böse Mails kriegen, dass ich hier so eine unpolitisch korrekte Sprache verwende. Also das war ein ganz tolles Projekt damals, Grenzenlos hieß es, bezeichnenderweise. Das war nach dem Flüchtlingssommer, dem sogenannten. Und tatsächlich steht hier das Flüchtlingsheim ganz nah bei der Förderschule und auch bei den, ja, mein Gott, die Hauptschule ist auch nicht besser, also bei genau den Leuten, die natürlich die Flüchtlinge nicht haben wollen, aber genau die kriegen sie natürlich vor die Nase gesetzt, weil wir wollen ja Wohnraum. Und es war sehr explosiv und daraus haben wir was gemacht, was ganz überraschend toll funktioniert hat. Die haben sich wirklich sehr angefreundet damals, beide Gruppen. Einige haben das Projekt verlassen, weil sie dann von ihren Eltern aus nicht mit diesen Ausländern sprechen durften. Und einige haben sich dann richtig angefreundet. Und was das bis heute bewirkt, weiß ich natürlich nicht. Ich habe jetzt nicht mit allen Kontakt, aber man kann immer hoffen. Und ganz wichtig ist bei solchen Berührungen, wenn man da über Grenzen geht, dass man das mit ganz viel Humor nimmt. Wir haben ja, also, was mich im Moment unglaublich nervt, dass die deutsche Sprache so wahnsinnig aufgeräumt wird. Ich darf kaum mehr was schreiben. Ich darf das Wort Afrikaner nicht schreiben. Das ist nämlich pejorativ. Und ich bin jetzt blöd. Ich finde Afrika überhaupt nicht pejorativ. Ich finde, es ist ein wunderschöner Kontinent und ich möchte das schreiben dürfen. Und ich möchte auch das Wort Schwarz bitte schreiben dürfen, weil ich finde das schön. Und, ja, also wir räumen die Sprache auf, um nicht auf Probleme gucken zu müssen. Solange wir die Menschen höflich ansprechen, können wir sie ja im Mittelmeer verrecken lassen. Ne? Es ist wichtiger, was zu tun und es ist wichtig, sich den Humor dabei zu behalten. Und ich sehe bei vielen jungen Leuten, die ganz besonders korrekt und eigentlich auch ganz lieb sein wollen, die aber wenig Erfahrung haben, dass sie dann auch viel Angst haben, nicht wissen, wie sie sich jetzt eigentlich ausdrücken sollen, zum Beispiel
Richtig, es
aus
fehlen die
einer
Worte, wie
Minderheit.
oft, ja.
Die Worte fehlen aber auch, weil wir sie ständig kritisieren. Und das sehe ich dann bei den Leuten aus dem Förderschulmilieu. Die reden einfach wie in der Schnabel gewachsen. Die sagen, da kommt ein Ausländer, das ist mein Freund. Ja, okay, finde ich in Ordnung. Ich bin auch ein Ausländer, wenn ich in einem anderen Land bin. Das ist für mich. Das kann man sagen. Wenn derjenige natürlich in Deutschland geboren ist, aber eine dunkle Haut hat, gut, dann weiß ich das, wenn ich mich mit ihm unterhalten habe. Ich kann es ja nicht wissen. Und wir bauen uns so große Berührungsängste dadurch, dass wir immer zu politisch korrekt sein wollen, dass wir uns quasi komplett lähmen. Und das finde ich eigentlich sehr traurig, weil wir wollen doch ganz gerne weltoffen sein. Also ich weiß nicht, ob wir das wirklich wollen. Ich will gerne, weil
Ich
ich
will's auch.
mit vielen Leuten, und mir ist egal, wie die aussehen und woher die kommen, weil ich mit denen einfach Spaß habe. Und das Allerwichtigste ist, dass man da zusammen drüber lacht und dass man sich nicht so in so eine verbohrte, politisch korrekte Starre begibt. Also wir machen einfach total viel Unsinn zusammen mit den Kindern hier, mit den Kindern dort. Und wie gesagt, ja, wir klecksen Farbe an die Wand, wir spielen Theater, es ist nie perfekt, es ist immer witzig, es geht immer was schief. Und am Ende lachen wir zusammen. Und das finde ich, das ist auch bei jedem Buch wichtig, dass es nicht in den kompletten deutschen Ernst abdriftet. Man hat es ja sehr auch in der deutschen Erwachsenenliteratur, das ist ja klassisch. Bei uns ist immer alles ganz, ganz ernst. Und wenn man englische Literatur liest, selbst die schwersten Themen, selbst die wertvollsten Autoren, es ist immer auch lustig. Sehr sympathisch. Denn ich denke, damit eröffnet man sich viel mehr Wege und am Ende des Tages macht es auch viel mehr Spaß, wenn man zum Lachen nicht in den Keller geht.
Danke dafür. Ja, danke für diese klaren Sätze. Da öffnest du nicht nur mir die Augen, sondern hoffentlich auch vielen Hörerinnen und Hörern. Du darfst uns nochmal mitnehmen in die Welt, nach Madagaskar zum Beispiel, was ja jetzt wirklich zu einem Herzensprojekt geworden ist. Du hast gleich zu Beginn, wo wir eigentlich über die Romane sprechen wollten, bist du immer wieder auf diese Insel gekommen, auf dieses Land gekommen.
Ja,
Lass uns, ja, ich merke, da steckt ganz, ganz, ganz viel Herzblut dahinter, weil du in eine Welt abgetaucht bist, die dich wahrscheinlich einfach nicht mehr loslässt. Was waren so diese Momente? War dieser lange Aufenthalt geplant oder hat sich das entwickelt, dass ihr da 2 Jahre geblieben seid? Und welche Geschichten nimmst du mit? Was gibt es die Geschichte, die du uns erzählen kannst, um uns einfach ein Gefühl zu geben, warum dich das so antreibt, Tag für Tag?
Ja, also wir waren, mein Mann und auch ich, schon vorher während des Studiums viel in anderen Ländern, haben dort Praktika gemacht und dort gearbeitet. Es war also nicht das erste Entwicklungsland. Und ja, das war geplant mit den 2 Jahren. Ursprünglich wollten wir sogar länger bleiben. Dann kam aber Corona und sehr viel Unruhe. Wir wussten gar nicht, wenn wir jetzt nicht gehen, ob wir dann überhaupt noch nach Hause kommen. Das war dann ein Notrückflug. Also ich bin auch schon quasi geflohen, mehrfach in meinem Leben mit wenig Gepäck. War dann lustig. Ja, wir sind tatsächlich ganz absichtlich 2 Jahre hingegangen, um das war damals nach meinem Grenzenlos-Projekt hier. Und ich hatte nicht mehr so viel Lust auf Deutschland, um ehrlich zu sein. Und wir wollten gerne raus. Das war der Moment des Erstarkens der AfD und die Gesetze hier in Vorpommern. Und ich hatte dann, wie gesagt, mit diesen Gruppen gearbeitet und es war auch toll, aber ich brauchte einfach eine Pause. Ich hatte keine Lust mehr auf Rassismus. Eine Weile wollte ich mal niemanden irgendwie ändern müssen. Ja, das hat nicht so geklappt. Dann sind wir nach Madagaskar gegangen und eigentlich hatte nur mein Mann dort einen Job in der Forschung für das Bernhard-Nocht-Institut, also Tropeninstitut Hamburg. Er war dann im Rahmen seines Jobs quasi nie zu Hause. Und da saß ich mit den Kindern, die in der französischen Schule untergebracht waren, weil wir dachten, da müssen sie hin, sonst wird ihnen die Zeit nicht anerkannt. Also die waren nur mit Europäern in der Schule und ja, das war irgendwie alles ziemlich doof. Und dann haben wir Madagaskar kennengelernt, auch durch einen kompletten Zufall und haben eine Schule aufgebaut. Aber ich muss dazu sagen, diese Schule haben wir eigentlich gar nicht aufgebaut, sondern es gab sie. Nur sie befand sich in einer Baracke und sie war 100.000 Mal umgezogen. Und ich habe die Schuldirektorin Juli kennengelernt, die mir jetzt hier parallel wegen des Krankenkindes schreibt. Ist meine beste Freundin quasi heutzutage. Ihre Mutter war unsere Putzfrau, denn wir mussten eine Putzfrau haben. Ich hatte plötzlich in einem Riesenhaus eine Köchin, eine Putzfrau und 4 Gardiens, von denen ich dachte, es sind Gärtner, aber nein, es sind Wächter. Sie haben das Tor bewacht, damit uns keiner klaut. Man lebt also hinter Mauern und das ist so absolut nicht das, was ich möchte. Ich habe dann am Wochenende für die Gardiens gekocht, habe auch ab und zu mal für die Köchin gekocht, weil ich brauche keine Köchin und ich brauche auch keine Putzfrau. Wir mussten die aber behalten, damit die ihren Job behalten. Die kamen mit dem Haus quasi. Und dann habe ich die Tochter dieser in Anführungszeichen Putzfrau kennengelernt. Und das war die Schuldirektorin einer winzigen Baracke, einer Privatschule. Denn in Madagaskar sind öffentliche Schulen zwar vorhanden, aber meistens ohne Lehrer, denn der Staat bezahlt die Lehrer nicht richtig. Das ist ein kompliziertes und nicht funktionierendes System.
Das heißt, die Kinder sind da untergebracht und sich selbst überlassen.
Oft, ja, oft bleiben die Lehrer zu Hause, denn wenn man nicht bezahlt wird, muss man ja irgendwie was anbauen, irgendein Feld bewirtschaften, damit man leben kann. Und dann die Eltern den Lehrern Naturalien zu geben, das führt sehr weit, das jetzt zu erklären. Die werden dann irgendwann bezahlt, wenn sie verbeamtet sind. Das ist vom Sozialismus übrig geblieben, den die mal hatten. Dann müssen sie aber auch nicht mehr kommen. Sie werden dann bezahlt, egal ob sie da sind. Man hat also junge, motivierte, hungernde Lehrer, die manchmal da sind. Und dann hat man ältere, unmotivierte Lehrer, die bezahlt werden, aber nicht da sind. Funktioniert super. Deswegen gibt es auch fast nur Analphabeten in Madagaskar. Und es ist dem Präsidenten, dem sogenannten, natürlich sehr recht, denn es ist ein korruptes System. Der hat sein Bankkonto in der Schweiz, der lässt sein Land ausbluten mit seiner Handvoll Freunden. Also es ist eigentlich eine Diktatur. Es entgleitet auch immer mehr. Die letzten Wahlen waren katastrophal. Es war eine Wahlbeteiligung von 20%. Offiziell waren es mehr. Natürlich haben die 20% alle den Präsidenten gewählt, weil die 80%, die nicht gewählt waren, sind aus Protest zu Hause geblieben. Man konnte ja bloß ihn wählen oder seine 2 Freunde. Egal. Das ist jetzt sehr politisch und führt sehr weit. Was kann man tun in so einem Land? Man sitzt da und vor der Tür betteln die Kinder, wohnen im Müll, leben im Müll. Man kauft für seine eigenen Kinder ein und kriegt die Einkäufe gar nicht nach Hause getragen, weil dann kommen die ganzen Bettelkinder und denen will man ja auch was geben. Und dann sitzt man zu Hause und hat eigentlich nichts außer Klopapier. Und denkt, nee, das geht jetzt aber auch nicht, dass meine eigenen 4 Kinder verhungern. Ich muss jetzt auch für die sorgen. Und das ist so eine Zwickmühle. Also irgendwann habe ich dann in Madagaskar gedacht, ich kann mich jetzt am nächsten Baum aufhängen. Oder ich mache jetzt irgendwas. Und in dem Moment habe ich also dann Uli kennengelernt. Zufällig, die sollte mir Madagassisch beibringen. Wir haben 1 Stunde lang über Madagassisch gesprochen. Ich kann es bis heute nicht, weil... Also ich kann es ein bisschen. Dann hatten wir andere Dinge zu tun, weil dann haben wir gesagt, lass uns einen Film drehen. einen Film gedreht bei ihrer Schule, die eine Baracke war. Während des Films wurde mir dann klar, dass diese Schule gemietet ist. Es gab keine Fenster, man konnte rein und rausklettern. Übrigens cool. Es gab Klassenräume für zwei oder drei Klassen gleichzeitig mit einer winzigen Stofftrennwand. Akustisch ein Abenteuer, wenn dann auf der einen Seite Französisch und auf der anderen Seite Mathematik in unterschiedlichen Klassenstufen unterrichtet wird. Man hört nichts. Also es ging nicht. Und witzigerweise in unserem Film ging es darum, dass die Kinder einen Schatz finden und dann sich eine tolle neue Schule bauen wollen. Dann aber blöderweise eins der Kinder krank wird und es gibt kein Gesundheitssystem in Madagaskar. Entweder zahlst du oder du stirbst und natürlich stirbst du, weil du gar nicht zahlen kannst. Und eine der Heldinnen, der Detektivinnen in dem Film, da gibt es natürlich auch Böse und so, die hat dann leider Blutkrebs. Und am Ende haben sie dann diese tollen Diamanten auf dem Schulgelände ausgegraben oder Saphire sind's und wollen sich eine tolle neue Schule bauen und dann stellen sie fest, Mist, wir können das Geld entweder für eine Schule oder für die Rettung unserer Freundin einsetzen und sie retten natürlich die Freundin. Und der Film, unser erster Film, also so eine Privatproduktion, ganz süß, hat furchtbar viel Spaß gemacht, endet damit, dass sie von dieser Schule träumen. Und diese Schule gibt es jetzt. Aber wir wussten das nicht, als ich das Skript für den Film geschrieben habe. Und wir wussten das auch nicht, als wir gefilmt haben. Und sie träumen von einer Nähwerkstatt, einer Holzwerkstatt, Essen für alle Armen, von einem bunten Schulgebäude, von einem Garten. Sie träumen ganz viel und wir haben das jetzt alles. Und das
Waren die
ist.
Träume aus deinem Skript oder aus den Gesprächen mit den Kindern?
Na, das Skript hat sich aus den Gesprächen mit den Kindern und auch vorher den Erwachsenen natürlich entwickelt. War da ja schon eine Weile in Madagaskar. Das Skript hat sich so entwickelt, wenn wir hätten, was wir kriegen könnten, würden wir das nehmen. Und dann haben wir während der Dreharbeiten bemerkt, dass Menschen das Gebäude ausmessen. Die hatten das nämlich gekauft, privat, und haben gesagt, ja, nee, die Schule muss jetzt raus und wir reißen hier ab und können wir hier hinten schon mal abreißen, während ihr vorne noch filmt. Wir so, nö. Ja, also es waren eigentlich ganz nette Menschen, die haben dann auch gewartet, aber es war ein Privatgrundstück. Und dann wurde mir klar, Mensch, das ist nicht nur eine Baracke, das ist auch noch eine gemietete Baracke. Und ja, ich wollte vorhin erklären, warum es Privatschulen gibt in Madagaskar. Wenn man also wirklich irgendwie möchte, dass das Kind was lernt, dann schickt man es auf eine Privatschule. Das ist nichts Elitäres, es ist einfach nur eine Schule, in der es Lehrer gibt und man muss sein. Es gibt Tausende davon in Madagaskar, wahrscheinlich Millionen. Es gibt hier auch so viele Kinder. Und Uli hat im Gegensatz zu anderen Direktorinnen von Privatschulen nie Kinder auf die Straße gesetzt, die zum Beispiel nicht bezahlen konnten. Das heißt, wirtschaftlich war das katastrophal. Die konnte die Schulmaterialien ihrer eigenen Kinder nicht mehr bezahlen. Sie hat auch drei Kinder und also es war völlig unorganisiert auch. Und wir haben dann angefangen, Geld zu sammeln in Deutschland, ein Grundstück gekauft, eine Schule gebaut. Also sie hatte da, als ich sie kennenlernte, seit 13 Jahren ehrenamtlich, ohne je einen Cent ein Areal zu sehen, als Direktorin und Lehrerin gearbeitet. Und der Rest ihrer Familie, ihrer madagassischen Familie, hat sie unterstützt, soweit sie konnten. Ihr Mann seinen Job in der Fabrik verloren, während ich da war. Der ist heute unser Hausmeister. Das ist sehr lustig. Er ist jetzt bei seiner Frau angestellt. Hat doch einen anderen Nebenjob, aber sehr witzig. Und jetzt haben wir also die Schule, die wir uns erträumt haben, und die kann uns niemand wegnehmen, weil wir haben ein eigenes Gelände. Und seitdem ist es gewachsen, gewachsen, gewachsen. Und es gibt jetzt ein System. Wir haben ganz normale Schüler, deren Eltern bezahlen, je nachdem, wie viel, also das Einkommen ist gestaffelt. Und wir haben Patenkinder. Das haben wir von Anfang an so begonnen. Ein Kind, ein Pate. Also normalerweise, klar, kann man auch mehrere Patenkinder haben. Man zahlt 30 Euro dafür, dass es, also im Monat dafür, dass das Kind komplett versorgt ist mit, es darf umsonst zum Unterricht, es kriegt ein warmes Mittagessen, es kriegt ein gesundes Frühstück. Gesund deshalb, weil sie alle Mangelerscheinungen haben, denn sie essen Reis mit Reis. Und wenn man nur Reis mit Reis isst, dann hat man, ja, kann ich nachher erzählen, ist nicht gut. Sie kriegen warme Kleider im Winter, es wird nämlich sehr kalt, es ist in den Bergen. Man denkt immer, Afrika warm, nein, ist es. Wie 0 Grad. Ich habe meine Bücher im Bett unter 3 Decken geschrieben, weil Heizung gab es nicht. Sie kriegen warme Kleider, sie kriegen was zu essen, sie kriegen medizinische Versorgung, also Notfallversorgung und Prävention. Wir gucken, dass wir sie durchimpfen, soweit wir können. All diese Dinge, die notwendig sind, um zu überleben und um eben auch ein bisschen was zu lernen. Denn wenn man ein Land ändern möchte und da die Diktatur und die Korruption irgendwie ändern möchte, dann nützt es überhaupt nichts, von außen Entwicklungshilfe reinzugießen. Madagaskar lebt von Entwicklungshilfe. Das ist sehr praktisch für den Präsidenten, denn er muss nichts machen für sein Volk. Das werden die anderen schon machen da draußen, die Entwicklungshelfer. Deswegen investieren wir in Bildung, weil wenn die was ändern möchten, dann müssen die das selbst ändern. Die müssen irgendwann so mutig werden, dass sie sich trauen, auf die Straße zu gehen. Die Studenten machen es schon, aber sehr, sehr zaghaft. Bei der Gassen sagen eigentlich immer, ach, ist ja egal, wer der nächste Präsident wird. Das wird wieder so ein Korrupter. Das ist ja, wir müssen gar nicht wählen gehen, weil die sind ja alle schlimm. Das wissen wir ja. Und dann wählen sie den, der ihnen halt am meisten Geld dafür gibt, dass sie ihn wählen. Also man kriegt dann ein T-Shirt umsonst oder so. Also es gibt nicht diesen Willen, den wir haben seit der Aufklärung. Wir wollen selbst bestimmen. Wir wollen, dass es uns gut geht. Und wenn nicht, dann schreien wir auch mal laut. Wir schreien ja immer zu viel und wir meckern auch zu viel. Aber die Madagassen meckern gar nicht. Die sagen einfach, naja, dann sterbe ich eben. Das ist dann so, ist ja normal. Und das ist natürlich keine Einstellung, um ein Land zu verändern. Deswegen möchten wir, dass die Kinder so ein bisschen zu Revolutionären erzogen werden. Das darf natürlich niemand wissen, dass wir das tun. Wir geben ihnen einfach Bildung, wir geben ihnen Zugang zu Informationen, indem wir sie lesen und schreiben lernen. Wir haben auch Abiturienten, wir haben Leute, die aus der Patenschaft aufgestiegen sind, Abi gemacht haben, jetzt studieren. Und das ist unsere große Hoffnung, dass die ihr Schicksal einfach selbst in die Hand nehmen. Unser Projekt wird sich nie amortisieren, es wird nie zu Ende finanziert sein, denn Bildung finanziert sich nicht. Also oft fragen mich ja Leute, ja, ihr habt jetzt eine Starthilfe gegeben und wann läuft denn die Schule von selbst? Die wird nicht von selbst laufen, denn auch deutsche Schulen laufen ja nicht von selbst, die kriegen Geld vom Staat. Madagassische Schulen kriegen kein Geld vom Staat. Im Gegensatz, wir zahlen sogar Steuern, weil wir ja angeblich, sagt der Präsident, ein gewinnbringendes Unternehmen sind. Eigentlich gibt es gar keine Steuern in Madagaskar, weil es gibt ja auch kein Sozialsystem. Aber so Schulen, die müssen dann schon was zahlen. Man möchte ja ein bisschen Geld abgreifen. Und damals, also die Träume, die sich so auseinander entgeben, damals auf der Baustelle, wir haben alle zusammen gebaut, ich habe auch gegraben, ich habe Mörtel dahin geschmiert, es war wirklich witzig und natürlich konnten das die Bauarbeiter besser als ich, haben darüber gelacht, aber egal. Während wir auf der Baustelle gearbeitet haben, die Lehrer, die Bauarbeiter, die Eltern, die älteren Kinder, haben wir zum Beispiel bemerkt, dass ein Mädchen, die war damals, wie alt war sie, war nach 15, 14, die hing immer rum und ging nie nach Hause. Wir haben uns gefragt, was ist los, warum geht die nie nach Hause? Und dann haben wir gemerkt, es stimmt also einiges nicht zu Hause. Sie lebt nur mit ihrem Vater, war eine Missbrauchsgeschichte, hat sie entweder ein- oder ausgesperrt. Und der ist aber auch ist ein ganz merkwürdiger Mensch. Der hat uns irgendwann erzählt, dass er immer nachts im großen Saal der Schule Gitarre spielt, um die Geister zu beschwören und dass er deshalb ganz viel für unsere Schule tut. Wir haben ihn nie nachts im großen Saal Gitarre spielen sehen, er hat sich das eingebildet. Also jedenfalls, dieses Mädchen hing da rum und wir haben gedacht, oh, wäre das nicht toll, wir könnten auch noch ein Kinderhaus bauen. Wir haben jetzt überhaupt kein Geld dafür, aber wäre das nicht toll? Wir könnten einfach solche Kinder bei uns aufnehmen. Heute haben wir zwei Kinderhäuser. Wir haben eins gebaut aus Corona-Geldern, war ganz lustig. Wir haben zu viel Corona-Spenden bekommen damals, weil die Deutschen, Corona, wir werden alle sterben. Und in Madagaskar war das noch gar nicht so richtig angekommen. Außerdem gibt es da sowieso keine Tests. Also ob die jetzt an Corona sterben oder an ihrem Kohleofenfeuer sterben, das wissen sie nicht. Es war also gar nicht so dramatisch in Madagaskar. Und ich hatte dann irgendwie 10.000 Euro für Orangen, weil ich gesagt habe, ich möchte Vitamine kaufen für unsere Straßenkinder. Was soll ich für 10.000 Euro Orangen kaufen? Dann haben wir ein Kinderhaus gebaut. Und damit waren natürlich auch die Spender dann einverstanden. Und dann haben wir ja einen zweiten Film gedreht vor 2 Jahren, der auch auf unserer Webseite verlinkt ist. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Den Blog werde ich übrigens auch verlinken. Also
Ja,
da
sehr
kann man die
schön.
Geschichte
Genau.
noch so ein bisschen weiter lesen. Ganz, ganz, ganz toll.
Genau, die Webseite einfach. Und aus diesem zweiten Film, das geht da um Kinderrechte, also das Recht auf elterliche Fürsorge, das Recht auf Ernährung und so weiter und so fort. Und die Kinder haben sich Geschichten ausgedacht, wie sie sich in jedem Film so das Recht ein bisschen ergaunern. Also wenn ich nichts zu essen kriege, dann muss ich mich halt mit der Mütze vom Nachbarskind anstellen, was auf der Liste steht. Und es sind alles lustige Geschichten. Ich habe die aufgeschrieben, aber die Kinder haben mit dran gewirkt, sie sich auszudenken. Und da kam dann auch eine Geschichte über das Recht eben auf elterliche Fürsorge mit Kindern, die im Müll leben. Wir haben ja solche Kinder aufgenommen, also sie leben wirklich in den Müllhalden, das sind so offene Müllhalden oder eben daneben und suchen Dinge, die sie verkaufen können, Kohlestückchen zum Beispiel, leere Flaschen, die man weiter benutzt, wird ja alles recycelt. Also es geht in diesem Kurzfilm darum und direkt als Folge aus diesem Film hat sich dann ergeben, dass wir ein zweites Kinderhaus gebaut haben, um noch mehr Kinder aufzunehmen. Also die Dinge, die wir tun, haben immer Folgen, die wir eigentlich gar nicht erwartet haben. So. Wir haben dann also 18 zusätzliche Straßenkinder aus dem Müll fischen dürfen, mithilfe einer ganz, ganz lieben Großspenderin, die wir haben. Und ja, es ist einfach irgendwie irre, was immer so passiert. Und das sind alles Zufälle. Und wir haben irgendwann, dann gab es diese ARD oder was, ZDF, irgendwas, Doku über den hungernden Süden von Madagaskar, die Hungersnot, den kam vor 2, 3 Jahren plötzlich überall in den Medien. Vorher hatte niemand was von Madagaskar gehört. Wenn man die Leute fragt, was stellst du dir vor bei Madagaskar, frage ich immer gerne in den Lesungen, dann sagen die Urwald, grün, warm, naturbelassen und manche sagen auch Pinguine.
Das ist der Film.
Also oft, mich haben Leute, bevor wir hingegangen sind, gefragt, ist das nicht irgendwo in Südamerika auf dem Berg? Also die meisten Leute wissen einfach nicht, wo das ist. Klar, ist weit weg. Ich wusste vorher auch nicht viel über Madagaskar. Also übrigens, liebe HörerInnen, es ist eine Insel rechts unten neben Afrika. Naja, nur falls es einem jetzt peinlich ist, dass es nicht weiß. Es ist okay. Die wissen auch nicht, wo Deutschland ist und ob man das von Holland unterscheiden kann. Es kam plötzlich ein Film und mich sprachen Leute an, ist es bei euch auch so schlimm mit der Hungersnot? Und ich habe gesagt, nee, wir sind nicht im Süden, wir sind im zentralen Hochland. Das ist tatsächlich eine ganz andere Welt, viel, viel entwickelter. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wir müssen was im Süden machen. Und dann sind wir in den Süden gegangen und dort haben wir jetzt unser zweites großes Projekt, was in den Kinderschuhen steckt. Wir haben 4 Schulen dort, staatliche Schulen, die schon existierten, aber der Arm der Regierung reicht gar nicht bis in den Süden. Also da ist es dem Präsidenten, glaube ich, sogar egal, wer ihn wählt, weil wahrscheinlich noch nicht mal gewählt wird. Es ist quasi, kann man sich vorstellen, wie Somalia ein Failed State. Es gibt also nur Eigenjustiz in den Dörfern. Theoretisch gibt es auch eine Polizei, die verleiht ihre Waffen gegen Miete an die Dahalus. Die Dahalus sind Verbrecherbanden, die ja, marodierende Verbrecherbanden, die rumziehen und den Leuten ihre Tiere klauen und sie dann zur Küste treiben und an Chinesen verkaufen. Ganz wilde Geschichten. Niemand bietet denen Einhalt. Ich habe gerade ein Buch drüber geschrieben, ein Kinderbuch, wo natürlich die Verbrecher dann eingesperrt werden. Und die Polizisten dann auch doch irgendwie lieb sind. Gibt ja auch liebe Polizisten. Also jedenfalls, der Süden ist eine ganz, ganz andere Welt. Es hatte zu dem Zeitpunkt, als wir dann hingingen, um Krisenhilfe im Hungergebiet zu leisten, hatte es seit 3,5 Jahren nicht geregnet. Normalerweise haben die schon eine Regenzeit pro Jahr und jetzt hat es wieder geregnet. Die letzte Regenzeit war da und ich war im Februar dort oder wir. Und plötzlich sind wir mit dem Jeep im Wasser stecken geblieben. Und jetzt haben die Leute wieder Wasser. Ob das natürlich nächstes Jahr wieder regnet, wissen wir nicht. Jetzt ist die Regenzeit vorbei und sie haben Wasser, aber sie nutzen es nicht, weil sie sind ja so gewohnt, dass es nicht da ist. Das heißt, die haben ein paar Felder, aber die könnten eigentlich richtig viel anbauen auf Vorrat. Aber einerseits, sie sind es nicht gewohnt, weil es ja ständig trocken war. Andererseits sind sie gewohnt, UNICEF wird schon kommen und dann kriegen wir ja was zu essen. Sie sind also völlig abhängig von den Entwicklungshilfelieferungen. Man sieht dann riesige Lastwagen mit Nahrungsmitteln fahren und in den Pfützen stecken bleiben. Und es ist so, als würde man die Leute auf dem Mond ernähren. Und man sich fragt, warum? Warum wohnt ihr hier? Aber sie können nicht weg. Sie haben nicht die Möglichkeit, intellektuell oder auch einfach geografisch irgendwo anders hinzugehen. Einige sind dann weggegangen in der Trockenheit und haben angefangen, die allerletzten Waldgebiete abzuholzen, die es noch gibt. Denn was tue ich, wenn ich Hunger habe? Ich gehe hin und holze den Wald ab, da kann ich Kohle draus machen, Kohle kann ich verkaufen und dann kann ich was essen. Also dann kann man den Leuten auch nicht sagen, du böser Mensch, der Klimawandel und so, du darfst jetzt nicht den Wald abholzen. Was sollen sie denn tun? Man muss ihnen Alternativen bieten und im Süden ist es eben ganz, ganz wichtig, die Leute zum Umdenken zu bringen. Du musst jetzt was anpflanzen, du musst das Wasser nutzen, was da ist. Wir müssen das Wasser aufbewahren. Es gibt noch nicht mal Möglichkeiten, es aufzubewahren. Da steht, die Straße steht metertief voll Wasser, die Kinder baden darin, die Enten schwimmen drauf, aber niemand pumpt das Wasser ab. Wir würden ja sagen, das kann man irgendwo hin tun und dann kann man es aufbewahren. Es gibt
Wohin?
Möglichkeiten. Genau. Oder Regenrinnen. Es gibt keine Regenrinnen, es gibt ja auch keine festen Häuser. Es sind ja sieht für uns immer alles sehr romantisch an, sieht auch sehr romantisch aus. So 1,5 Tag lang, bis man selber beim Arbeiten mit den Kindern, also da rennt man dafür rum, bis man selber merkt, ich habe jetzt irgendwie, ich war jetzt die letzten 12 Stunden nicht auf Klo. Das liegt wohl daran, dass ich nichts getrunken habe. Ich würde jetzt gerne was trinken, es gibt aber nichts. Und ist den Kindern natürlich auch, ist auch nicht gut für deren Entwicklung. Also das Wasser fehlt und die Einstellung, wir pflanzen nichts an, weil es geht ja nicht und UNICEF kommt, das ist eine tödliche Kombi. Und beides versuchen wir im winzig kleinen Rahmen unserer 4 betreuten Schulen zu ändern. Wir haben jetzt Schulgärten in allen Schulen und die sollen lernen, Selbstversorger zu werden und eben nicht mehr abhängig zu sein von Hilfslieferungen, dann ihren Stolz auch ein bisschen wiederzukriegen. Es ist sehr traurig zu sehen, also als ich in Indien gelebt habe, Südindien, wunderschön, da ist es noch relativ grün. Die Leute sehen ja immer schön aus. Sie haben ihre Saris an, sie gehen ganz aufrecht und gerade, sie haben ihr Lichterfest, sie haben so viele Feste im Hinduismus, sie haben so ihre Kultur und in Madagaskar ist das alles rein negativ. Es gibt die bösen Ahnengeister, die dich strafen. Du bist erst dann was wert, wenn du tot bist, dann bist du plötzlich wichtig, vorher ist es egal. Und man läuft quasi in Sachen aus der Kleidersammlung rum. Es gibt keine wirklich traditionellen Klamotten. Also es gibt immer freitags in den Schulen, sollen alle traditionell madagassisch angezogen sein. Dann sehe ich Fotos unserer Schule. Und dann haben die irgendwelche balinesischen Tücher sich umgeschlungen, wo ich denke, das ist aber auch nicht madagassisch. Sie haben quasi, es gibt eine Sorte madagassisches Hemd und ansonsten haben sie ihre Kultur während der Kolonialzeit quasi in den Schrank gesteckt und dort vergessen. Die gibt es nicht mehr wirklich. Also dann lieber Ausrichtung zum Modernen, denke ich. Also wenn die sich balinesische Tücher umwickeln wollen und Spaß dran haben, ist das natürlich cool. Aber es gibt diesen es gibt einen Nationalstolz, so einen gefakten, der geht dann über Fußball und über den Präsidenten, den sie aber eigentlich alle nicht mögen. Und ansonsten lieben sie ihre Flagge. Aber sie haben nichts so Positives wie die Inder, wo alles immer noch irgendwie schön ist. Es ist wirklich traurig zu sehen. Wenn man googelt, traditionelle Kleidung Madagaskar, dann findet man wirklich Kinder mit löchrigen T-Shirts. Das ist echt ganz lustig. Ja, das würde ich, also ich würde es toll finden, wenn sie wieder stolz auf sich sein könnten. Ich werde nicht das Land retten, das sind ein paar Kinder, die wir retten. Und wenn die ihr eigenes Gemüse anbauen und sagen, guck mal, das ist meine Tomate, die habe ich gegossen. Tomaten sind Gold wert, weil Gemüse ist Luxus. Man baut ja lieber so Maniok oder Reis an, davon wird man satt. Leider stirbt man trotzdem, weil man ja dann keine Vitamine zu sich nimmt. Ja, also diese Landwirtschaftsgeschichte ist ganz wichtig, haben wir im zentralen Hochland auch. Wir machen nachhaltige Landwirtschaft, weil die Leute auch dort den Boden quasi so weit ausgebeutet haben, dass da nichts mehr von übrig ist. Also es ist an sich ja schon ein armer Boden, weil die Humusschicht geht ja bei uns viel tiefer runter. Ist anders dort, weil so wie es sein sollte, es steht Urwald drauf, die Blätter fallen runter, verrotten
Nicht
und
mehr, ja.
Der Urwald ist weg, aber schon seit Hunderten von Jahren, beziehungsweise, naja, sagen wir seit 200 Jahren ist er so ziemlich komplett weg, bis auf Reste. Also das funktioniert nicht, wenn die Bäume nicht da sind. Die Bäume müssen wieder her. Wir pflanzen also ganz viel. Wir haben Wälder gepflanzt bei der Schule, so ganz kleine. Und wir fangen auch eben mit dieser Landwirtschaft an, den Leuten so ein bisschen zu erklären, Baum und Feld sind keine Feinde. Du musst Bäume abholzen, um dein Feld zu pflanzen. Umgekehrt, du musst einen Baum an den Rand deines Feldes pflanzen, damit er die Erde festhält, damit er Schatten wirft, damit du sein Laub als Kompost hast. Also Kompostwirtschaft gibt es kaum. Die Leute sagen teilweise, nee, Kompost tue ich nicht auf mein Feld, ist ja eklig. Es ist aber sehr, sehr wassersparend natürlich. Es ist ja ein Kreislauf. Und man sagt immer gerne von Deutschland aus, Traditionen sind schön, man muss die Traditionen der afrikanischen Länder auch bewahren. Es gibt aber auch Traditionen, die haben vor 2000 Jahren nicht funktioniert und die funktionieren jetzt auch nicht. Und dann ist es Zeit zu sagen, wir haben neue Ergebnisse, Forschungsergebnisse hier und versucht es doch mal damit. Und dann sind sie auch sehr dankbar, das anzunehmen. Also viele Leute in Madagaskar, die da in der Entwicklungshilfe arbeiten, haben uns gesagt, so ganz frustriert, ach, es ändert sich sowieso nichts, wir sind schon so viele Jahre hier. Die Tradition steht im Weg, die machen das sowieso nicht, die machen das so, wie das die Ahnen gemacht haben, das könnt ihr vergessen. Das habe ich fast gar nicht erlebt. Ich habe eigentlich erlebt bei den sehr jungen Lehrern auch, dass die neue Lehrmethoden gerne aufnehmen, dass sie das auch umsetzen. Und das habe ich auch in Landwirtschaft so erlebt, dass sie eigentlich, wenn man mit ihnen spricht, wenn man ihnen auf Augenhöhe begegnet und nicht sagt, ich bin jetzt hier der Weiße und ich sage dir jetzt, wo es lang geht, sondern wenn man zusammen mit ihnen im Boden buddelt und sagt, wir haben das gelernt, kommt, lernt das mit uns, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und wir haben im Süden eine ganz, ganz tolle Frau, die Noella, die ist Ärztin. Und lebt mit ihrem Mann Rinsa, der uns auch hilft. Das sind beide Ärzte, die leben in Ezeda, so einem kleinen Wüstenort, und gehen dann immer in die vier Dörfer, die wir betreuen, also so ein bisschen betreuen, und die gucken, dass diese Gärten jetzt zum Beispiel laufen, die gucken, dass das Schulmaterial, was wir mitgebracht haben, benutzt wird. Es gibt so einen Zauberkoffer, mit dem bin ich dort mit Noella zusammen und Ubi aus unserem Projekt zusammen immer aufgetaucht. Dann haben wir mal den Koffer auf und dann war da buntes Lehrmaterial drin. Wir hatten ein Schwungtuch. Wir haben einfach auch lustige Sachen mit den Kindern gemacht. Denn die haben ja von Lernen eher so das Bild, da steht vorne ein Lehrer, der sagt was und das muss ich dann nachsagen. Und dabei lernt man nichts. Wir wissen, dass dort ist es noch nicht so ganz durchgedrungen. Sie haben ein französisches Schulsystem, ist eh sehr frontal. Das haben wir mit den Inhalten unseres Koffers versucht aufzulösen. Ich sehe schon, du guckst auf die Uhr. Ich versuche
Nee,
einfach.
ich sag nur, ich musste schmunzeln, weil das ist hier auch noch nicht angekommen.
Ach
Das
so,
ist das
echt?
spielerische Lernen. Nein, nein.
Also hier bei
Also
uns,
ja,
ja.
hoffentlich mehr, immer mehr, aber
Okay.
unser
Ja.
Schulsystem erlaubt es nur an wenigen Stellen.
Echt? Also ich war
Anderes
mit meiner
Problem, ja.
Gassen mit den Lehrern. Also wir hatten ja vier Lehrer hier zu Besuch, die bei uns gewohnt haben. Die waren 2 Monate hier. Und mit denen bin ich in die Schulen gegangen. Und ich habe eigentlich sehr erstaunt festgestellt, dass wir in fast keiner Grundschule in der Region mehr Frontalunterricht haben.
Schön. Okay.
Ist es bei euch
Sehr
anders?
schön. Nee,
Echt?
das dann,
Wow.
dann freue ich mich. Dann freue ich mich sehr.
Ja, also ich ganz
Bin ja
cool.
in einem
Und
Gymnasium und
ja gut, später bei den Großen ist es natürlich wieder, dann geht es zurück ins Frontale. Manche Sachen gehen ja auch nur frontal, aber es ist schon schön, wenn es auch anders geht. Jedenfalls, um wieder zum Koffer zurückzukommen, Noella ist jetzt mit meinem Lehrmaterial, ich habe dann auch viel Karten gebastelt, also weil es einfach nichts gibt, man muss basteln. Karten gebastelt, nur mit Buchstaben drauf, wo sie Worte legen können. Und die waren so begeistert. Und jetzt ist sie immer mit dem Koffer dort unterwegs für mich. Also, was heißt für mich? Wir haben das ja zusammen gemacht.
Ja.
Und schickt mir dann Fotos, wie sie dann wieder mit dem Koffer in der Schule ist und dann in der anderen Schule ist. Und
Toll.
heute hier kriegst du mit bunten Karten, wo Buchstaben drauf, die haben wahrscheinlich keinen hinterm Ofen vor. Hier haben die Kinder irgendwie iPads im Unterricht. Und dort sitzen die 13-Jährigen wirklich und sind völlig begeistert, dass sie ein eigenes Wort machen können. Also einerseits sieht man daran, wie schlecht die Bildung ist. Und andererseits sieht man, wie toll man sie noch begeistern kann.
Wie einfach es eigentlich wäre, ne? Also dieses Lernen wieder zum Erlebnis werden zu lassen,
Ja, sie
dass
haben
man sie
einfach
befähigt, dann auch
wenig
wirklich was,
Telefon. Ja, es gibt halt kein Handy, es gibt keinen Fernseher zu Hause, es gibt gar nichts. Die Schule ist das Einzige, was es gibt. Ansonsten sitzen die Kinder zu Hause in den Hütten und warten, dass der Tag vorbeigeht. Im Norden ist es ja noch so, die arbeiten oder betteln, wenn sie nicht zur Schule gehen. Aber im Süden tun sie einfach nichts, weil es gibt ja nichts zu arbeiten, wenn das Feld trocken ist. Und da wollen wir weg. Also wir haben jetzt, die Schulen gehen bis zur 5. Klasse. Wir haben ein Internat in Ezeda, wo die richtig schlau sind, die dürfen auf dieses Internat. Im Moment haben wir da 16 Schüler. Patenschaften habe ich inzwischen für 12. Alles andere läuft immer irgendwie so mit. Und die dürfen aufs College gehen. Also das College geht ab der 6. Klasse und die anderen 4 Schulen, die gehen bis zur 5. Das heißt, danach ist sowieso zu Ende. Und wenn sie dann lesen, schreiben und rechnen können, damit niemand sie übers Ohr haut, dann ist schon mal super. Die brauchen keinen tollen Dreisatz, die brauchen kein Englisch. Wenn die paar Worte Französisch sprechen, ist gut. Wir möchten gerne jetzt ein Projekt aufbauen, wo jeder, der die 5. Klasse verlässt, und das sind Leute, die dann auch mal 16 oder 17 sind, ein kleines Stück Land quasi geschenkt bekommt und einen Startschuss, um es zu bearbeiten. Also ein Zaun, eine Gießkanne, Bäume zum Drumherum pflanzen und das nötige Wissen natürlich, was sie in der Schule ja vermittelt kriegen sollen. Das Land ist kein Problem, weil es gehört niemandem. Also es gehört dem Vogtan, dem Dorf eigentlich. Und Noella ist da in Gesprächen mit dem, der da verantwortlich ist. Und eigentlich ist der ganz positiv. Sagt, was soll ich mit dem Land? Ja, gibt es ruhig den Kindern? Also ich hoffe, dass das funktionieren wird. Und dass wir das ganz langsam immer mehr unabhängige Kleinbauern aufbauen. Es kann auch sein, dass es total nach hinten losgeht. Wir werden es einfach jetzt mal versuchen. Und wir haben zum Beispiel jetzt auch ein Projekt. Also wir haben einfach gemerkt, am Anfang haben wir gedacht, lesen, schreiben, rechnen, toll. Und jetzt merken wir, ja, aber Landwirtschaft eigentlich wichtiger. Und ganz wichtig, Umweltunterricht. Ich habe dort Umweltunterricht als Fach eingeführt, den ich auch betreue von hier aus. Es ist schon schön, wenn man bei der Landwirtschaft das Land besser macht und nicht schlechter. Und Elda zum Beispiel in Talata, also im zentralen Hochland, das ist richtig toll. Ich war jetzt da. Es ist ja so ein kleines Paradies. Wir haben ja immer mehr irgendwie Gebäude bekommen. Jetzt haben wir das eine Kinderhaus, das andere Kinderhaus. Und wenn man dann so vom einen Kinderhaus morgens zur Schule läuft, um dann so seinen Arbeitsalltag zu beginnen, bei mir dann der Kunstunterricht, dann hört man die Vögel zwitschern. Und das ist ganz was Besonderes, weil nämlich es gibt im zentralen Hochland kaum Vögel, denn alle Insekten sind
Keine
weg.
Bäume, kein, ja.
Keine Bäume und keine Insekten. Weil sie spritzen alles Mögliche auf ihre Felder, auch völlig ohne, also irgendwas, Hauptsache Gift, denn sie brauchen die Ernte. Bei unseren Feldern ist es verboten. Ich habe Anfang an gesagt, das Geld wird sofort eingestellt, wenn ich da irgendwelche Giftsachen sehe und ich möchte wissen, was ihr da drauf spritzt. Und es gibt nur so, ja, wahrscheinlich das Pendant zum Brennnesseljauche, irgendwas Schlaueres, Pflanzensude. Sie pflanzen Dinge an, die Käfer einfach nicht mögen. Zitronengras wächst bei uns zum Beispiel um die Felder drumherum. Offenbar mögen Käfer kein Zitronengras. Ich bin nicht der Spezialist, das ist jemand anders. Und in dem Wald, den wir gepflanzt haben, der ist nämlich nebenan. Wir mussten ein Grundstück kaufen, was zu groß war, um unser Oberstufengebäude zu bauen. Wir haben inzwischen, die Schule ist aus allen Nähten geplatzt und deswegen haben wir ein Oberstufengebäude, das Pionier, das Taubenhaus. Und dann haben wir gesagt, gut, also dann machen wir auf dem Rest des Landes einfach Wald. Und ihr dürft da auch nicht reingehen, nur bei besonderen Gelegenheiten. Das heißt, ihr müsst diesen Wald verwildern lassen. Es kommt sie sehr hart an. Sie möchten immer das Gras mähen, weil das kann man ja nutzen für die Tiere, um die zu füttern. Und ich sage, ihr dürft das Gras eigentlich nicht mähen, soll eigentlich versteppen. Ah, wir sind da so in Diskussion. Immer wieder sehe ich, es wird doch gemäht. Nicht so schlimm. Ein paar Büsche gibt es schon. Also jedenfalls soll das ein Wald werden. Dort siedeln sich die Vögel an und die fliegen dann einmal rüber übers Nachbarsfeld und dann sind sie in unserem Feld und da haben die Vögel nämlich ihr Frühstücksbuffet, weil bei uns wird ja nicht gespritzt. Das heißt, in unserer Landwirtschaft, da gibt es die ganzen Käfer, die sie gern fressen möchten. Nicht so viele wegen des Zitronengras, aber es gibt sie ja und es gibt auch Bienen. Und lustig ist, es gab Rapspflanzen plötzlich und ich habe gesagt, was habt ihr hier Rapspflanzen? Also die Kinder haben Landwirtschaftsunterricht einmal die Woche. Jede Klasse muss einmal buddeln und wir haben Ältere, die sind nur in der Landwirtschaft, machen die Schule nicht weiter, weil sie haben genug Schule gemacht. Sie machen jetzt nur nachhaltige Landwirtschaft. Hätte ich eigentlich gern noch mehr Kinder, die das machen. Und die leiten dann die Jüngeren an. Das ist echt total süß. Ja, du musst jetzt hier was pflanzen und nee, das darfst du nicht so machen. Und die sind da total selbstbewusst. Und dann habe ich die gefragt, was ist das? Wieso ist hier Raps? Ja, das ist hier schon immer. Das muss mal irgendwann aus Europa aus Versehen gekommen sein. So 10 Rapspflanzen. Ich sag, was macht ihr damit? Das sind ja so wenige. Hier sind ja Bienen, das ist ja gut. Ach so, ja, Bienen, ja, nee, mit denen machen wir nichts. Macht ihr da Öl draus? Wie jetzt Öl? Ich so, guck mal, das sind so kleine Körner, die kann man pressen. Ach echt? Was tut ihr denn? Die Blätter halt kochen, die schmecken lecker. Also, Raps kann man essen wie Spinat, ja? Wusste ich auch nicht.
Toll.
Ich lerne immer so ganz, ganz viel von diesen Kindern. Das ist echt. Also, es gibt ja den Begriff des White Saviors, ganz, ganz böse besetzt. Der Weiße, der geht nach Afrika und sagt, ich weiß alles besser und jetzt machen wir das so. Wir sind nach unserem Film auch beschimpft worden als White Saviors. Unser Film durfte an einigen Orten nicht laufen, zum Beispiel, weil in dem Film über die Kinderrechte gezeigt wird, dass die weißen Kinder, die vorkommen, da gibt es drei Weiße drin, den madagassischen Kindern helfen. Das ist deshalb so, weil der Film auch dazu aufruft, zu helfen. Aber eigentlich helfen wir uns sehr, sehr viel gegenseitig, denn also erstens lerne ich unglaublich viel ständig von den Madagassen und auch von den Kindern. Und zweitens haben wir ja so ein bisschen so eine Sinnlehre in Deutschland. Also da wir alles haben, brauchen wir eigentlich nichts mehr. Und irgendwie hat das Leben nicht so wirklich einen Sinn, hat man das Gefühl. So, ja, man steht morgens auf, aber wozu? Und seit ich in Madagaskar bin, ist es anders. Denn ich stehe auf, damit ich mit Juli mailen kann, damit wir dieses Kind retten oder um mit dir jetzt im Podcast zu sprechen. Und ich habe ganz viele Paten, die auch ihren Kindern Briefe schreiben, die auch Briefe kriegen, wo ich denke, da rettet nicht der Pate das Kind, da rettet das Kind den Paten. Und das ist echt toll zu sehen. Oder zum Beispiel hier die Förderschule, die weißen Kinder, die sogenannten Weißen, die dann diesen Zugang zu Afrika gefunden haben und diese Angst vor anders aussehenden Menschen verloren haben. Und einige habe ich ja auch mitgenommen, um dort zu filmen. Und der eine ist immer noch im Projekt und es geht da total drin auf. Und da denke ich so, wow, die helfen uns so viel, die geben uns so viel. Also eigentlich ist es fast so, dass die uns mehr helfen als wir ihnen. Wir helfen mit Geld, denn das haben wir. Und wir helfen mit Wissen, mit Bildung. Denn das haben wir auch. Das ist einfach zufällig geschichtlich so, beziehungsweise das Geld haben wir deshalb, weil wir sie immer schon ausbeuten, Kolonialismus und so weiter. Aber man muss mit dem helfen, was man hat, denke ich. Und ich finde, man darf auch sagen, ich helfe. Ich finde nicht, dass das verboten werden soll, das zu sagen. Und andererseits helfen die uns auch, und auch das sage ich laut, die helfen uns mit ihrer Lebensfreude. Und damit, dass sie uns eben die Augen öffnen für das, was man machen kann, für das, was eigentlich wirklich wichtig ist im Leben. Also man lernt echt unglaublich viel.
Wunderschön. Also ich hatte einen anderen Podcast-Gast, die Germaid, die sagte was Ähnliches. Die kam auch aus Afrika und sagt, Entwicklungshilfe brauchen eigentlich wir. Wir
Ja.
müssen, ne, also wir können gerade in puncto Lebensfreude noch so unglaublich viel lernen, so das Ursprüngliche wiederzufinden. Und ich habe dir jetzt auch ganz lange einfach zugehört. Das war jetzt wie eine wunderschöne Lesung, mich in diese Welt mit reingeträumt und immer wieder auch überlegt oder reflektiert, was. Wie sieht es bei uns aus? Wie ist unser Schulsystem? Wir sind die Jugendlichen, die ich hier eigentlich mit ansprechen möchte. Du hast gerade von der Sinnlehre auch gesprochen. Und das sind oft auch die Probleme. Also diese Antriebslosigkeit, die ich vorhin versucht habe, auch schon mal mit dem Autorenberuf zu verknüpfen, diese Motivation, die fehlt, die für was mache ich das eigentlich? Und genau diese Probleme haben die Kinder, die mir in der Schule gegenüber sitzen. Für was? Also es gibt Bildung. En masse. Wir können auch alles googeln. Wir müssen gar nicht mehr studieren oder in die Schule gehen. Theoretisch könnten wir alles finden hier im Internet. Jeder hat wahrscheinlich hier einen WLAN-Zugang. Nur was machen wir damit? Also welchen Sinn haben wir im Leben? Warum sollen wir dieses Wissen überhaupt uns aneignen? Und da hast du mir jetzt wieder die Augen geöffnet. Das ist.
Wobei, wenn man dann mal weiterdenkt, was ist denn, wenn bei uns der Strom ausfällt, dann sitzen wir vor der Backsteinmaschine und verhungern. Insofern, also ich finde es toll, Sachen zu googeln. Das habe ich auch selbst gesagt, googelt die Literatur. Aber es ist schon ganz gut, wenn man so ein paar Dinge auch selbst weiß und auch selbst denken kann. Denn stellt euch einfach mal vor, wir haben keinen Strom mehr. Also das, was die Madagassen dann können müssen, wir haben es ja viel leichter. Auch die Ärzte im Krankenhaus, wir haben 1000 Geräte. Ein Buscharzt zu sein, ist wieder was ganz anderes. Und dann sieht man, hey, es könnte ja sein, dass mal irgendwas passiert und dass wir es dann doch brauchen. Das heißt jetzt nicht, dass ihr alle Tausende von Fakten auswendig lernen müsst, aber so ein paar wichtige wären vielleicht schon schön. Und ich glaube, es ist vor allem ganz, ganz wichtig, selbst zu denken. Das ist etwas, was aber auch in Madagaskar ein Problem ist. Selbstdenken, Transferdenken gibt es im französischen Schulsystem nicht. Die Franzosen haben es auch gemerkt und ändern es gerade. Aber in Madagaskar ist es also immer noch eher verpönt, selbst zu denken. Und daraus erwächst dann eine Diktatur. Wenn ihr also da draußen das Selbstdenken verlernt, dann wird es hier irgendwann auch eine Diktatur geben. Dann kommt der eine, der selbst denkt und sagt, prima, das Geld ist jetzt meins. Insofern sollte man sich das, glaube ich, bewahren.
Und so schließt sich der Kreis auch wieder zu deinen Büchern, die zum Denken anregen dürfen.
Ja, genau,
Genau.
dürfen.
Und
Wenn
so ist es.
irgendjemand sich da draußen fragt, wozu ihr lebt, dann guckt ihr einfach auf unsere Webseite und überlegt euch, ob ihr vielleicht Lust habt mitzumachen. Also wir nehmen übrigens auch Volunteers.
Wollte ich gerade Werbung machen. Also
Schöne
alle, die das hören und fertig
Volunteer-Wohnungen.
mit der Schule sind,
Genau.
unbedingt oder wenn es die Mamas und Papas hören oder ihr als Jugendliche, vielleicht redet ihr ja beim Abendbrot mal darüber, auch eine Patenschaft zu übernehmen. Auch ich werde es heute thematisieren.
Vergebe auch gerne Teilpatenschaften. Ich bin so verzweifelt, ich vergebe auch Hundertstel von Patenschaften. Egal, es hilft alles. Denn seit der Wirtschaftskrise verlieren wir natürlich auch Paten. Und ich bin auch keinem böse, der dann sagt, hey, ich kann das jetzt nicht mehr. Ne? Also bei uns ist es so, das ist sehr, sehr unorganisiert, wäre falsch, unkonventionell. Man kann anfangen, man kann aufhören und sagt, nee, das geht jetzt nicht mehr. Und was bei uns vielleicht so ein bisschen der Unterschied ist zu großen Organisationen. Also erstens sind wir ja sehr klein, obwohl wir irre schnell, viel zu schnell eigentlich wachsen. Und dadurch, dass es aber noch relativ klein ist, ist es sehr persönlich. Also nämlich, ich schreibe ungefähr jeden Monat, jede anderthalb Monate diesen Blog, wo es viele Bilder gibt, teilweise filmen die auch irgendwas, dann gibt es Links. Also es wird immer interessante Abenteuergeschichten geben, was gerade passiert im Süden, was gerade passiert im Norden, was wir hier gerade so machen. Und wer möchte, kann eben auch einen Kontakt zu seinem Patenkind haben und ab und zu Briefe schreiben, ganz einfach über E-Mail oder auf Papier und dann knipsen oder an mich schicken. Das funktioniert ganz gut. Ich komme manchmal mit dem Übersetzen nicht hinterher, denn Gottes Willen müssen die nicht alle Französisch schreiben, das kann man einfach auf Deutsch tun. Und dann wird es übersetzt. Aber die Kinder freuen sich natürlich total, wenn die dann irgendwann mal Post kriegen, so, oh, da gibt es jemanden da draußen, dem ich wichtig bin und so. Oh, das finde ich natürlich total toll.
Wunderschön.
Ja, und umgekehrt dann eben auch. Also ich sehe auch, wie dann hier zum Beispiel, wir haben auch Klassenpatenschaften. Ist ganz süß, wenn dann zum Beispiel eine Klasse Geld sammelt mit irgendwelchen Basaren, irgendwelche gefalteten Sternchen verkauft. Und dann, oh, und wir haben jetzt ein Patenkind in Madagaskar. Und das finden die manchmal ganz witzig. Ja. Naja, aber nochmal darauf zurück, wir sind so klein, dass es also relativ persönlich ist. Und wir sind so klein, dass wir keine Verwaltung haben. Also die Verwaltung bin ich mit einer. Na, das klingt jetzt sehr angeberisch. Sind ein paar Freunde von mir und ich. Wir machen das alle ehrenamtlich. Wir kriegen da nichts dafür. Das heißt, es versackt auch kein Geld in der Verwaltung. Das Einzige, was wir haben, was versackt, sind die Kontoführungsgebühren und die Überweisungsgebühren. Das ist wirklich alles. Denn in großen Organisationen, und das haben wir von Schrecken gelesen, man darf als Entwicklungshilfeorganisation oder als Verein überhaupt bis zu 30%, also ein Drittel der Gelder, die man einnimmt, darf man in die Verwaltung stecken.
Habe ich auch
Unglaublich.
gehört.
Ja. Und ich ärgere mich zum Beispiel immer ganz furchtbar, wenn ich wieder irgendwelche wunderschönen, mehrseitigen Leaflets von anderen Organisationen kriege, mit denen sie werben. Und denke, Leute, ich
Hochglanz
habe
gedruckt.
Millionen von Haushalten vierfarbig gedruckte Broschüren geschickt. Wie viele Kinder hättet ihr davon versorgen können? Das geht es alles online. Ich möchte überhaupt kein Geld in Drucksachen investieren. Wir haben Reklamepostkarten, die wir ganz, ganz selten einsetzen. Und wir haben so ein Buch, was quasi ist ein Reisebuch. Da gibt es 8 Stück von und das reist so durch Deutschland. Da gibt es so ein bisschen Erklärung über unsere Schule. Aber ich druck da jetzt nicht 2 Millionen von. Also da will ich einfach kein Geld reinstecken. Tue ich
Ja,
nicht.
sehr sinnvoll. Wunderschön. Ich bin dir unendlich dankbar für diesen tollen Austausch. Vor allen Dingen, naja, heute war es viel Input einfach von dir zuhören zu dürfen. Nein, das ist, du brauchst die Hände gar nicht von dem Mund machen. Ich finde es wahnsinnig toll, wahnsinnig. Also ich gehe jetzt als nachdenkender Mensch gleich hier vom PC und überlege, was das in mir heute macht.
Ja,
Also ich nehme
schau
ganz
dir
viel
doch.
Mut auch mit, einfach anzufangen, Dinge einfach zu machen. Ne? Ich sehe aber auch, dass du vorhin ja zu Beginn auch gesprochen hast, dass du einen großen Teil, fast alles, was du durch die Bücher einnimmst, auch immer spendest, weitergibst, nutzt für Madagaskar ganz egoistisch, weil das ist, was dir so Freude macht.
Genau.
Und diesen Sinn nehme ich gerade auch mit. Also ich bin in Projekten, ich möchte Jugendliche empowern, ihnen Mut geben, Seminare machen. Und wenn ich es schaffe, und das werde ich schaffen, das sage ich jetzt ja einfach, weil damit Geld noch einzunehmen, dann connecten wir beide uns wieder. Also es wäre mir eine
Ja, machen.
Herzensangelegenheit, da einfach auch ein bisschen mit in deine Richtung zu arbeiten. Bin mir ganz, ganz sicher, dass ganz viele Hörerinnen und Hörer hier jetzt auch überlegen, was treibt mich denn an? Was kann ich geben? Also welchen Mehrwert kann ich bieten? Nicht nur für mich, sondern auch für andere. Für was
Ja.
mache ich das denn hier alles? Also ob das nur das Lernen in der Schule ist oder die Freizeit. Wie gestalte ich meine Freizeit, um einfach auch so beseelt und dankbar, wie ich dich jetzt hier auch wahrgenommen habe, dann sinn erfüllt jeden Tag zu wissen, warum stehe ich so früh auf, warum checke ich meine E-Mails, wen habe ich damit gerade erreicht, ich finde es großartig und ich wünsche das so vielen Hörerinnen und Hörern, dass sie wirklich auch diesen Sinn finden, weil ich glaube, es gibt nichts Erfüllenderes.
Ja, es ist schon auch eine Droge, ne?
Das
Wo sich
stimmt.
helfen macht abhängig.
Das stimmt. Das stimmt.
Genau. Guckt euch doch einfach mal den Film an, der ist auf unserer Homepage, die du bestimmt jetzt verlinkst, ne?
Genau,
Genau.
das mache ich.
Wenn ihr da, ich glaube, bei Projekte oben, ihr müsst einfach ein bisschen durchgucken, da gibt es den Film auf YouTube und der ist auch wirklich lustig. Also ist tatsächlich so, dass Erwachsene manchmal heulen, Kinder aber immer lachen. Und wir haben den auch schon ganz kleinen Kindern gezeigt. Und da sieht man die Schule und man sieht auch, wie witzig es sein kann. Vor
Auch
allem,
dein Blog ist witzig geschrieben, muss ich jetzt
ich
auch
gebe mir
sagen.
Mühe
Also
und
auch der ist nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern
nein,
immer
weil
wieder auch flapsig.
man kann Entwicklungshilfe sogenannte nur aushalten, wenn man eine gehörige Portion Galgenhumor hat. Sonst müsste man ja die ganze Zeit heulend in der Ecke sitzen und wir lachen echt viel und machen sehr viel Quatsch.
Schön. So, ganz zum Schluss des Interviews frage ich immer noch mal, hast du einen Leitspruch, einen Satz, der dich antreibt? Gibt
Boah,
es
ich habe jetzt schon
irgendwas?
so viele Leitsprüche rausgehauen. Ich glaube, du suchst dir einfach irgendeinen aus.
Aber es fällt dir nicht spontan einer ein, wo du sagst, okay, das
Ja,
ist jetzt.
ich finde, ich Ich hoffe, ich sehe das jetzt richtig. Ich finde den aus der unendlichen Geschichte ganz toll. Tu, was du willst, das ist, glaube ich, ne? Wo man immer denkt, das ist ja, dann tue ich jetzt, was ich will. Aber herauszufinden, was man will und das dann auch wirklich durchzuziehen. Ich meine, ich bemühe mich, das zu tun, was ich will. Und ich bin sehr dankbar, dass ich die Möglichkeiten habe, denn es ist ja auch Zufall, dass ich die habe. Ja, aber das ist, glaube ich, ein ganz guter Leitspruch.
Hat dir die Folge gefallen? Dann hör dir doch auch gerne noch eine weitere Folge mit einem anderen Gast an. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du mir auf Spotify oder einem anderen Anbieter deine Bewertung hinterlässt. So können auch andere Jugendliche auf diesen Podcast aufmerksam werden. Kennst du jemanden, der noch nicht an sich glaubt, dem oft der Mut fehlt, sein wahres Können zu zeigen? Sätze wie: Ich kann das nicht. Ich bin nicht gut genug. Das wird doch nie was. Oder: Ich kann nicht ich selbst sein. Ich habe Angst vor der Prüfung. Ich weiß gar nicht, was ich werden will. Ich weiß gar nicht, wer ich bin. Irgendwie sieht das bei allen anderen viel leichter aus. Du kennst jemanden, auf den diese Sätze zutreffen? Dann klicke mal auf den Link in den Shownotes und sichere dir gerne mein kostenloses PDF mit drei Gründen, warum sich Jugendliche nicht trauen, ihr volles Können, ihr volles Potenzial zu zeigen.